schreiben, Sir, aber ich halte es für meine Pflicht, Ihnen etwas mitzuteilen.
Was denn?
Die Hexe ist in London.
Und damit herzlich willkommen zum magischen Elfenabenteuer namens Kino Plus. Heute, ja, ausnahmsweise mal wieder mit meiner lieben Frau Silke.
Hallo.
Und mit Etienne. Hallo.
Hi.
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 Du bist so weit weg. Ich bin das nicht mehr gewohnt.
Ja, es ist
so
wirklich ganz irritierend.
Ich verstehe jetzt erst, warum bei mir sozusagen das Ding ist und weil ihr kennt euch.
Wir kennen uns.
Ja.
Hin und wieder begegnen wir uns auf dem Flur.
Ich finde das ein bisschen diskriminierend, ehrlich gesagt. Also.
Ja, das, manchmal riechst du halt streng. Und
ich finde es ein bisschen irritierend, weil wenn ich zu dir gucke, sehe ich meine Spiegelung. Also wenn ich freundlich grinse, sei dir nie sicher, dass ich dich meine.
Das ab und zu immer mal so ein bisschen.
Also check-in, ja.
Sehr gut. Ja. Ja, liebe Leute, das war jetzt kein April-Scherz, den wir da eben gezeigt haben. Das war tatsächlich eine kleine Hommage an Herrn Edgar Wallace. Denn Edgar Wallace hat heute Geburtstag. Am 1. April.
Happy Birthday.
Ja. Ne? Weißt du, was Edgar Wallace alles gemacht hat?
Du meinst jetzt alle seine Bücher und Filme oder was?
Naja, aber ich meine, bist du vertraut so ein bisschen mit dem Werk?
Ja, nicht so wirklich. Ich habe als Kind lief immer mal ein Edgar Wallace-Film bei meinen Eltern. Ich habe, wie hieß denn der Frosch mit der Maske?
Ja.
Den habe ich mal als Kind gesehen und mega schlimme Albträume gehabt. Also richtig Angst gehabt. Das ist alles, was ich noch weiß. Und ansonsten immer mal wieder so durchgesäppt und so. Aber ich habe den immer als so ein bisschen, klingt jetzt böse, aber die lame Version von Alfred Hitchcock wahrgenommen.
Ja, ich muss
die Trash, sagen wir nicht lame, aber so ein bisschen
die Deutsche.
Ist der Deutsche?
Edgar? Nein, er ist kein Deutscher. Aber ich meine, das waren ja damals diese Edgar Wallace-Filme und ja. Dann auch immer, ich weiß nicht, kennst du das auch vielleicht noch mit diese Serie, wo am Anfang diese Silhouette oder diese Stimme zu hören ist? Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Ja. Und dann dachte ich immer so, ja komm, das kennst du doch von Hitchcock so. Ja. Und irgendwie war das auch immer so ein bisschen der. Das
war 100% ganz bewusst gemacht, um eben im Fahrwasser von Hitchcock sozusagen ein bisschen.
Genau, und dann gab es diese ZDF-Wunschfilm-Sommer oder Wunschfilm-Show. Mhm. Und da gab es ja auch immer Unmengen an Edgar Wallace-Filmen, die sie da zur Auswahl gestellt haben. So. Und für mich war Edgar Wallace immer deutsch. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwie ein deutscher Autor, der sich halt einfach Edgar Wallace nennt, weil es irgendwie cooler klingt so und man dann seine Krimi-Geschichten. Ja, und man seine Krimi-Geschichten dann irgendwie so, weiß ich nicht, leichter abkauft oder sowas wie Perry Rhodan oder irgendwie sowas, weißt du? Und weil ja auch in diesen Filmen immer nur deutsche Darsteller waren. Gerd Fröbe,
Joachim Fuchsberger,
Heinz Drache, Klaus Kinski und was weiß ich. Ja, also die waren ja alle da und deswegen, das war für mich immer deutsch.
Ja.
Und dann habe ich erst viel später gerafft, okay, nee, das war kein Deutscher.
Ja, was mich auch als Kind halt immer abgeschreckt hat, ist, dass es schwarz-weiß war, also viel oft. Und damals war alles, was schwarz-weiß war, war für mich schon alt. Mal, ne, ich war Kind, für mich war Cartoons, war das Maß aller Dinge. Und wenn es dann schwarz-weiß war, das war für mich schon erstmal ein Film. Also wenn meine Eltern gesagt haben, guck, wir gucken einen Schwarz-Weiß-Film, da war es eigentlich egal, was es war.
Ich hatte erstmal,
ja, oh, nee. Aber
und King Kong?
Nee, King Kong ist eigentlich, ich habe diese Liebe zu großen Monstern nicht so. Das ist King Kong und die weiße Frau noch, oder was?
Ja, ja.
Ja, das war, nee.
Das Ding ist nämlich, Edgar Wallace hat am ersten Drehbuch von King Kong mitgeschrieben. Der ist nach Amerika geflogen, um da bei den RKO-Studios, glaube ich, das Drehbuch von King Kong zu schreiben. Und ist aber im Verlauf des Drehbuchs an seiner Diabetes, die nie behandelt worden ist, gestorben. Das war 1932 oder so. Also er hat das finale Produkt King Kong nicht wirklich mitgestaltet. Wie gesagt, er war am ersten Drehbuch beteiligt, wusste ich auch nicht. Bislang.
Wann ist er denn gestorben? 50ern?
32, 1932.
Schon.
Ach, und die Filme,
die kamen ja viel später.
Die kamen viel später. Die kamen ja erst mit 50er, 60ern auf und wurden dann ja in Deutschland richtig erfolgreich. Also der Hexer ist ja wohl einer der erfolgreichsten deutschen Krimis überhaupt. Und das kam alles viel, viel später. Hm. 120 Romane, Krimis, Afrika-Bücher muss er wohl insgesamt geschrieben haben.
Ich finde es voll interessant, dass ihr sagt, das ist die lame Version von Alfred Hitchcock, weil für mich als Krimi-Fan war es immer die krasse Version von Agatha Christie.
Also, was sagt das über Agatha Christie
aus? Ja, bei Agatha Christie geht es ja immer nur um die Aufklärung und nie um irgendwie einen blutigen Mord oder so. Und wenn ich mich da mal was getraut habe, also ich habe natürlich erstmal die Bücher gelesen, aber wenn ich mich da mal was getraut habe, dann habe ich einen Edgar Wallace-Film geguckt. Und ich habe ja eine Gabe, die ist das Gegenteil von deiner Gabe. Ich kann ja einen Film gucken und komplett vergessen.
Die habe ich auch.
Wow, Magic. Das heißt, als dann hier der Wichser kam, als Hommage, Persiflage, habe ich die alle noch mal geguckt. Ich wusste nichts mehr. War total schön. War, als würde man sie das erste Mal gucken.
Inzwischen würde ich jetzt auch nicht mehr genau auseinanderhalten können, was in Der Hexer und Der Hexer kommt zurück oder was weiß ich, Der Frosch mit der Maske oder so passiert. Ne? Der Mönch mit der Peitsche. Also,
gute Namen immer.
Der bei der Hexer gab es noch Der Arsch mit den Ohren. Aber
Der Arsch mit den Ohren.
Ja, er hat noch so ein paar Sachen. Die tausend Augen des Dr. Mabuse. Der Mönch mit der Peitsche hatten wir. Das indische Tuch. Der Zinker. Das Gasthaus an der Themse.
Super.
Der Gorilla von Soho. Und dann hat er auch so ein, zwei Filme gemacht. Unter anderem Red Aces. Hat er Regie geführt.
Nie gehört.
Tausend Sasa, der Edgar. Ne? Hat sich seine Sporen als Kriegsberichterstatter irgendwie verdient? Im Burenkrieg ist er irgendwie erstmals mit seiner Berichterstattung.
Was für einem Krieg?
Burenkrieg, das war in Afrika.
Weiß ich doch. Kennst du nicht? Das nicht.
Ja, so viel dazu. Herzlichen Glückwunsch, Edgar Wallace, am 1. April. Das soll alles gewesen sein, was wir zum Thema 1. April haben. Obwohl, hast du mitbekommen, dass jetzt schon wieder die Gerüchte rumgehen, dass, oder der erste, zwei Scherze habe ich gesehen, drei Scherze habe ich gesehen. Indiana Jones gibt's jetzt als Theaterstück irgendwo in Hessen. Ja. War gut, war in der Tageszeitung. Dann habe ich gesehen, dass Justice League 2 und 3 jetzt bestätigt sind.
Oh, schade.
Und spiel doch nicht mit meinen Gefühlen. Jetzt pass mal auf. Ich habe dann bei uns im Forum gelesen, da hat jemand geschrieben, ich hätte schon mal an einem 1. April gesagt, dass der Snyder Cut kommt. Und das war damals noch ein April-Scherz. Also ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Ja, also müsste ich, also ich hab's jetzt auch nicht recherchieren können, aber vielleicht du? Nee. Ja,
fragst du mich, ob ich mich erinnern kann? Wie lange kennen wir uns? Ja, nee, ich kann mich nicht erinnern, aber möglich ist es natürlich.
Ja. Und was habe ich noch gelesen? Noch irgendwas war.
Ich hatte noch gelesen und ich wollte es direkt weiter, also es hieß so, ein das VW hat einen in Amerika jetzt um ihre ihren Vormarsch im Elektromarkt sozusagen zu untermauern, heißen sie in Amerika jetzt Volkswagen. Also V-O-L-T, Volt. Und das hat mir sofort eingeleuchtet.
Gleich geteilt an alle Kanäle.
Da habe ich gedacht so, Volkswagen, das finde ich gut. Und hat es schon bei Twitter eingegeben. Und dann habe ich gedacht so, Moment, 31. ist vielleicht ein, und dann habe ich es noch mal gegoogelt. Und dann habe ich noch mal gegoogelt und festgestellt, dass es sich dabei um einen April-Scherz handelte.
Der? Allerdings?
Geleakt wurde.
Geleakt wurde. Das ist nämlich die Pointe gewesen von meiner Geschichte. Dieser April-Scherz wurde geleakt, und zwar am 31. Was eigentlich auch schon wieder lustig ist. Aber naja, jedenfalls war es nicht wahr. Und Volkswagen gibt es nicht. Aber eigentlich eine ganz, ganz nette Idee, oder?
Ich muss auch sagen, naheliegend. Vor allem so, es verdrängt so ein bisschen dieses strenge Volk und ist so ein bisschen offen für Strom.
Also für Stress. Ja.
Ich bin offen für Strom.
Ich meine, Elektroautos und keine Ahnung. Also.
Aber ich finde ja, also ich glaube ja, dass die Amis mögen ja an, also, es gibt ja so ein paar Klischees über uns Deutsche. Und eins davon ist ja wirklich, dass wir dieses Autoland sind. Und ich glaube, die Amerikaner verbinden wirklich mit Volkswagen, verbinden die halt wirklich diese deutsche Autoqualität. Also, und deshalb wäre das wahrscheinlich dann aus der Sicht schon fast wieder ein Rückschritt. Die wollen dieses Vogue. Vogue, die sagen ja Volkswagen. Erinnerst du dich noch hier in Back of a Volkswagen, hier Mallrats?
Ach so, ja, ja, ja.
Da gibt's doch diese Story, dass genau. er mit Shannon Doherty, glaube ich, Sex im Trunk of a Volkswagen hatte.
Genau.
Egal.
It didn't come true.
Running Gag. Ja. In Kombination mit Ben Affleck, der sie. Sie machen ja auch immer irgendwie so einen Gag draus, wo es stattfindet. Also nicht nur den Ort, sondern auch weiter.
Ja, ja,
ja. Gut. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept, deswegen kannst du mir doch direkt mal erzählen, was du als letztes gesehen hast.
Ich hab. Gilt auch ein halber Film.
Ja.
Ja, also ich habe noch mal nach dem Zack Snyder Cut habe ich mir die 4K Blu-ray von Batman wie Superman gekauft. 21 Euro. Und habe den zur Hälfte geguckt. Der geht auch 3 Stunden. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist ehrlich gesagt nicht ein Unterschied aufgefallen. Beim Snyder Cut wusste ich genau, was anders ist. Aber ich konnte mich ja, aber es ist auch schon wieder so lange her, dass ich Batman wie Superman gesehen habe, dass ich nicht mehr genau alles im Kopf hatte. Aber da war jetzt keine Szene wirklich dabei, wo ich da, hör, Moment, das ist neu. Kannst du mir da helfen?
Weil ja, unter anderem ist da ja am Anfang die Situation, ich denke, das ist noch relativ am Anfang bei diesem 3-Stunden-Film, wenn Lois Lane in Afrika, Arabien oder irgendwo ja. im Nahen Osten ist und dann von Superman gerettet wird. Das alles ist deutlich länger ausgespielt und gibt einen anderen Hintergrund, beziehungsweise führt es diesen tätowierten Terroristen, weißt du, der hier am, ja, ja der, der zu diesen, weiß ich nicht, zu dieser Spezialeinheit gehört, die führt die Version deutlich präsenter ein, sodass man halt irgendwann später, wenn der halt Lois Lane entführt, im weiteren Verlauf, irgendwann mal nach 2 Stunden im Film, raffst du dann halt auch, wer das ist. Vorher war der komplett weg. Und ja. ich weiß nicht, hast du Jenna Malone, die Assistentin von Lois Lane, gesehen?
Ganz kurz, ja.
Ja. Alles, was mit der irgendwie zu tun hat, ist auch länger drin. Also, das war vorher nicht enthalten, aber zum Beispiel.
Ich bin mit, hab ich den richtigen Cut geguckt? Also schon, also.
Naja, wenn du Jenna Malone gesehen hast, dann hast du den richtigen Cut
okay,
gesehen.
Okay, aber die war auch nur ganz kurz.
Ja, ja.
Die guckt einmal vom Bildschirm hoch oder so.
Nee, die kommt aber später nochmal in 1, 2 okay. Szenen vor. Und die waren auch zum Beispiel nie enthalten in dem, in der anderen, in der Kinofassung. Aber es ist, ich gebe dir recht, der Unterschied ist nicht so. Jetzt werden wahrscheinlich wieder diverse DC-Snyder-Fans irgendwie wahrscheinlich die Hände vom Kopf schlagen. Aber ich würde sagen, im Verhältnis gesehen ist es nicht so gravierend wie jetzt beim Snyder-Cut.
Ja, also ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn es so subtil ist, dass es sich sehr homogen in diesen Film einarbeitet. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass die erste Hälfte immer noch sehr, sehr gut ist. Also die gefällt mir nach wie vor, weil die wirklich auch so eine ganz melancholische Stimmung hat und diesen Aufbau zwischen warum Batman und Superman sich nicht mögen und warum Superman so gehatet wird von allen, und das baut sich da schön auf und das hat eine gute Dramaturgie. Hat auch kaum Action, ehrlich gesagt, in den ersten 1,5 Stunden. Also es ist wirklich sehr viel Story und ja, Charakteraufbau und so. Und dann habe ich halt nicht weitergeguckt, weil ich aber auch dann ja weiß, dann kommt nämlich der Part, der mir auch nicht so geil gefällt, nämlich wenn die am Ende gegen Doomsday kämpfen. Das hat mir halt auch schon im Original nicht gefallen. Und da habe ich auch nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Weil mir das too much und zu überladen alles ist. Ich hatte aber das Gefühl, dass sie da am Anfang schon den richtigen Weg einschlagen mit dieser Franchise. So, dass das auch fast schon wie so ein Spionagefilm wirkt, ne? Batman da auf dieser Party trifft Superman mit irgendwelchen Wanzen, die da. Das hatte irgendwie noch sowas. Das ist sowas Handfestes, irgendwie sowas Bodenständiges. Und dann wird es irgendwann komplett crazy. Aber ja, den habe ich, den muss ich jetzt auch noch zu Ende gucken. Hab aber Bock gekriegt durch Justice League.
Weißt du, was ich dann im Zuge von Justice League gemacht habe? Ich habe mir Superman 2 nochmal angeguckt. Zweimal. Nämlich den alten von Richard Lester. Ja, weil da gibt's nämlich eine ähnliche Geschichte. Der sollte eigentlich von Richard Donner zu Ende inszeniert werden. Richard Donner hat schon während der Dreharbeiten zu Superman 1 mit Christopher Reeve ziemlich viel von Superman 2 gedreht. Aber weil Superman 1 unbedingt ins Kino kommen musste, hat er halt erstmal Superman 2 beiseite gelegt. Aber da war schon eigentlich, stand da schon alles fest. Und dann wollte er zurückgehen an die Arbeit zu Superman 2. Und Superman 2 hätte halt noch mal Marlon Brando gezeigt. Und der war irgendwie an den, am Umsatz beteiligt. Also Marlon Brando hat ja für seinen Auftritt in Superman 1 eine damals unvorstellbare Gage erhalten und stand, glaube ich, auch zeitweise im Guinness-Buch der Rekorde als bestbezahlter Schauspieler oder Nebendarsteller für eben auf die Minuten gerechnet, die er im Film zu sehen ist. Und weil er dann für den zweiten Teil noch mal da gewesen wäre und noch mal Kohle kassiert hätte, haben die Produzenten irgendwie gesagt, nee, wollen wir nicht. Und Richard, versuch mal, also Herr Donner, versuchen Sie doch mal bitte ohne Marlon Brando auszukommen. Das wollte aber Richard Donner nicht. Und deswegen hat er gesagt, wisst ihr was?
Ich hau ab. Wisst ihr, was lustig ist? Richard, die Kurzform ist ja Dick.
Dick Donner.
Dick Donner.
Ja. Geiler Pornoname.
Und er wurde von Dick Lester ersetzt. Ja, und Richard Lester wollte dann halt nicht so viel von dem nehmen, was Richard Donner schon gedreht hat und hat dann ganz viele andere Sachen dazu gepackt. Unter anderem halt auch das Ende drastisch verändert und dann aber vorher schon so eine neue Szene eingebaut, die dafür sorgt, dass, ich weiß nicht, kennst du den zweiten Superman-Film?
Ich habe den bestimmt mal als Kind oder Jugendlicher gesehen, aber ich.
Da kämpft er gegen General Zod und Ursa, die Assistentin von ihm und noch diesen großen Haarigen, der so ein bisschen aussieht wie Richard Kiel, wie der Beißer aus Bond. Und bei Richard Lester gibt's am Anfang so eine, weiß ich nicht, da gibt's so einen Einsatz von Lois Lane, wo sie am Eiffelturm irgendwie eine Story recherchiert oder beziehungsweise sich zum Eiffelturm hochkämpft, um halt aus nächster Nähe so Terroristen fotografieren zu können. Und dann kommt halt Superman, rettet die und schmeißt halt so eine Bombe ins All, die dann dafür sorgt, dass General Zod und seine beiden Kompagnons aus diesem Spiegel befreit werden, in dem sie gefangen waren. Und das ist jetzt alles in diesem Richard Donner Cut nicht mehr enthalten. Der Richard Donner Cut ist, keine Ahnung, 8 Minuten kürzer oder so und ist meiner Ansicht nach schon der bessere Film.
Ich habe mal eine Frage zu Supermans Kräften.
Ja.
Ich meine, ich weiß nicht, ob es ein Comic oder ein Zeichentrickfilm war, es gibt irgendwas, Superman kann so schnell um die Erde fliegen, dass er die Erdrotation.
Beim Film.
War das in einem Film?
Das war in dem ersten Superman, ja. Und in dem zweiten ist es auch.
Okay, siehst du, also haben wir etabliert, es ist Kanon, was Superman kann, nämlich eine Menge. Wenn jetzt Superman zum Beispiel eher für ihn eine tägliche Aufgabe macht, zum Beispiel es fällt irgendwo ein Glockenturm runter und er muss den auffangen. Wenn er dann so macht.
Aber Schnelligkeit hat auch nichts mit Kraft zu tun.
Nein, aber
völlig verschiedene Dinge.
Müsste er das nicht, ich mag nicht, dass er den Glockenturm, dass es für ihn auch nur in irgendeiner Form anstrengend ist, verstehst du?
Wenn er
den
weil er schnell ist?
Wenn Nein, weil er stark, er ist ja genauso, er ist ja auch stark. Er ist ja nicht nur schnell, er ist ja auch stark. Vergiss das mit der Erdrotation. Er kann ja auch einen Planeten, glaube ich, werfen oder was weiß ich. Er ist ja auch nicht nur super schnell, er ist ja auch super stark. Wie stark, das, darauf will ich hinaus. Vergiss, streich das mit der Erdrotation,
das
ist nur durch die Geschwindigkeit. Wie stark ist Superman? Er ist ja so stark, dass er, weiß ich nicht, sonst irgendwas heben kann. Aber wenn dann irgendeine Säule runterfällt und er macht.
Aber du machst dasselbe Gesicht, das Superman beim Glockenturm macht, wenn du zum Beispiel ein Gurkenglas nicht aufkriegst. Das ist einfach ja, eine exakt. Form aber da der fehlt Anstrengung.
Die, genau, aber die, da fehlt halt die Verhältnismäßigkeit.
Aber du kannst doch auch mehr als ein Gurkenglas öffnen.
Aber für Superman sollte alles auf der Erde so sein.
Toll, toll, ja.
So.
Mann, aber
doch. Er sollte.
Denkst du was doch vorher einmal durch, ob das.
Ja, weil das ist das Ding nicht. Da jetzt, das Sonic the Hedgehog da in der scheiß Kante drin hängt.
Mann.
Es sollte alles leicht gehen, ohne Anstrengung.
Warum? Aber
weil er so stark ist. Wenn ja, du so stark bist, dass du einen Planeten hochheben kannst, dann stört dich doch nicht ein Auto oder ein Truck oder eine Säule.
Vielleicht ist es nicht das Gewicht
von dem Ganzen. Er kann den Planeten nicht hochheben, entschuldige.
Nein.
Er kann den Planeten hochheben.
Er kann so schnell um den Planeten.
Er kann auch Planeten hochheben. Er kann zumindest.
Wo im schweren
okay, Raum. Okay, er kann einen Kometen wegwerfen. Aha. Wenn du einen Kometen werfen kannst, dann sollte eine Säule für dich ungefähr so leicht vorkommen wie ein Federball. Was ich eigentlich nur sagen will, ist, eigentlich kann nichts anstrengend sein für Superman auf
Willst
der Erde.
Willst du damit sagen, das Superman-Universum ist nicht komplett realistisch?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich möchte damit sagen, dass Superman ein bisschen theatralisch ist. Ich glaube nämlich, es
Superman
ist gar nicht anstrengend. Ich glaube, Superman, das ist gar nicht anstrengend für ihn. Er will nur den Leuten zeigen, dass er sich für sie anstrengt. Das heißt, eigentlich könnte er das Ding einfach so wegwerfen, aber er sieht, oh, da gucken mir Menschen zu.
Und das würde du ganz anders machen, wenn du
die Glocke. Aber wo hast du das alles so gesehen, dass er dieses
Ich achte darauf, tatsächlich macht es Zack Snyder nicht so sehr, aber es gibt die ein oder andere Szene, wo ich das Gefühl habe, zum Beispiel gibt es diese Szene, wo er diese Tanker zieht.
Ja.
Da macht er nicht, aber er zieht ihn sehr langsam.
Er ist ja auch sehr schwer, ne?
Das ist ja genau mein Punkt. Ist er wirklich schwer?
Naja, Superman? Aber du kannst doch die Masse von dem Ding, ich weiß nicht, ob Superman wirklich alles an Masse oder auch alles an Bewegungsenergie kompensieren kann. Sofort, nur durch seine Stärke.
Vielleicht hat er nicht immer den richtigen Winkel, weißt du?
Vielleicht muss er auch, vielleicht nicht unbedingt mit, aber er muss vielleicht trotzdem irgendwie eine gewisse Abfederung schaffen oder sonst irgendwas, weil sonst geht's kaputt. Weil er ist der Mann aus Stahl und wenn so ein Turm auf ihn drauf
ist. Das wäre ein Argument, was ich gelten lasse, dass er das mit Vorsicht macht, um das, weil das Ding so schwach ist. Nicht er.
Ja.
Der Tanker ist so schwach.
Ja.
Das lasse ich mir gefallen. Aber dann würde er ja nicht angestrengt irgendwie sein. Ich möchte einfach nur, nochmal, ich habe nichts gegen Superman, bitte. Aber ich möchte keinen angestrengten Superman sehen. Das wollte ich einfach nur, das möchte ich einfach nur, das ist, gilt übrigens nicht nur für Superman, es gilt auch für Hulk zum Beispiel.
Die sollen halt nicht so leiden, wenn sie die Welt retten. Die ich sollen einfach machen und's Maul
halten. Nein, die sollen einfach, wenn ich stark bin, dann bin ich nur mal stark, dann merke ich das nicht. Das ist, weiß ich nicht, du siehst ja jetzt auch nicht, strengt ihn ja auch nicht an zu fliegen. Der fliegt ja auch nicht ganz leicht so. Das kann er halt einfach. Das ist einfach, das kommt einfach so viel. Oh, ist das, also, kurz Pause, dann stellt er sich noch mal hin.
In der Luft.
Ja. Naja. Es, achtet mal drauf, es gibt, gibt's öfter mal bei Superhelden, dass die so, dass das nicht richtig
Guck mal bitte Invincible auf Amazon. Trust me. Erste Folge nur gucken.
Mhm.
Ja?
Übrigens, wer es auch gut macht, Kratos in God of War. Achtet mal drauf, wenn Kratos, da gibt's auch so umgekippte Säulen und er geht einfach hin und er läuft einfach vorbei und wirft die so um, als ob das so ein kleiner Ast wäre. Das finde ich gut. Da kann ich mir dann ungefähr, und wenn er was, wenn's was Schweres ist, wo man wirklich, wo du dann den Knopf drücken musst, und dann, dann kannst du ungefähr abschätzen, wie stark Kratos ist. Das ist scheinbar die Grenze, da wird's langsam schwer für ihn. Bei Superman habe ich das noch.
Also anhand des Button-Mashings merkst du,
ja, wie stark merkst du, wie viel Kraft er aufbringen muss. Bei Superman bin ich immer noch nicht sicher. Du kannst nicht einerseits einen Meteor stoppen und in Weltraum werfen können und andererseits ein Glockenturm strengt dich an. Das macht keinen Sinn.
Denkst du oft darüber nach?
Hm. Bin ich?
Gut.
Ab jetzt doch.
Ja, ab jetzt schon. Ich will nicht unhöflich sein, weil ich weiß, was du als letztes gesehen hast.
Ja,
deswegen
halt meinen Mund.
Ein Slasher. Ich weiß, was du als letztes gesehen hast.
Ja, sie hat ein paar richtig schöne Filme als letztes gesehen.
Ich war dabei. Das klären wir gleich nach der Werbung.
Hat sie eine Wahl?
Ja, hat sie. Hallo und willkommen zurück zu einer super fantastischen Ausgabe Kino Plus, heute mit Silke und mit Etienne und mit mir. Und bevor wir uns noch weiter verstricken, würde ich sagen, machen wir eine Runde billig oder willig, da können wir uns was angucken, oder? Ja?
Aber
was denn?
Was hat denn Silke jetzt als letztes gesehen?
Darüber reden wir gleich noch.
Das
kommt eh noch. Das ist alles, was wir für heute für die Sendung brauchen.
Das ist ja deine Sendung.
So, als allererstes, habt ihr gesehen dieses Bild, was sie rausgebracht haben zum Cast von Obi-Wan?
Ja.
Hast du es gesehen?
Das habe ich auch gesehen, ja.
Ja? Fand ich nämlich ganz interessant. Eine Menge Leute dabei. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe eigentlich bis Ewan McGregor, hat es mich schon gar nicht mehr interessiert. So. Also es hieß, es kommt eine Obi-Wan-Serie mit Ewan McGregor, der nochmal Obi-Wan spielt. Und dann war es für mich eigentlich, okay, mehr brauche ich nicht.
Jetzt, die Wahrheit ist nämlich, was freut uns alle am allermeisten? Hayden Christensen.
Findest du?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, das fand ich nämlich, also ich habe das gesehen und dachte mir nur so, ach guck mal.
Das finde ich einfach absolut mega.
Ja?
Ja, total. Also das hat für mich die Serie komplett interessant gemacht, weil dadurch habe ich das Gefühl, okay, die bauen auf etwas auf, das es halt gibt. Und es wird jetzt nicht wieder so, was bei Star Wars ja die ganze Zeit passiert ist, dass jeder jetzt irgendwie seine eigene Interpretation macht und so und dann irgendwie das alles nicht mehr zusammenpasst. Und so finde ich es halt perfekt. Das ist der Cast, den wir kennen und ja, vielleicht nicht lieben, aber den wir kennen.
Aber ich fand es auch schön, dass sie die beiden Darstellerinnen hier, Bonnie, ich weiß nicht, wie wird sie ausgesprochen, Piesi? Und Joel Edgerton, die haben ja in den Filmen Onkel Owen und Tante Beru gespielt. Ja. Finde ich super. Ja. Es gibt ja Gerüchte, dass das ja noch teilweise zu den Klonkriegen spielen soll, weswegen halt Hayden Christensen vielleicht auch noch mal als Anakin Skywalker auftritt und nicht unbedingt als Darth Vader. Also, ich wüsste jetzt nicht,
warum. Ziemlich sicher wird er doch als ich bin davon ausgegangen, dass als Anakin.
Naja, aber die Serie soll ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, 10 Jahre nach Episode 3 spielen.
Ja, dann kann er nicht Anakin sein.
Weil dann ist ja auch nur sinnvoll, dass Onkel Owen und Tante Beru dabei sind. Weil wir wissen ja eigentlich aufgrund des 4. Films oder aufgrund von New Hope, dass ja eigentlich Obi-Wan die ganze Zeit auf Tatooine war und im Verborgenen gelebt hat. Oder? Also man munkelt, dass es halt Zeitsprünge gibt. Dass es halt sowohl Ausschnitte aus dem Klonkriegen geben wird, aber dann, halt auch.
Aber dann würde Hayden Christensen würde Vader spielen?
Hä, es muss ja allein deshalb einen Zeitsprung geben, weil die älter sind. Also wenn sie dieselben Charaktere spielen.
Also ja,
die sehen ja nicht mehr so aus wie zu Episode 1, 3.
Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hab Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wirklich Hayden Christensen, ich fand den ja auch als Anakin nicht komplett scheiße. Ich weiß, dass der viel gehatet wird, aber ich fand den Christopher Lloyd, nee, wie heißt der, Lloyd, den ersten, den kleinen, ja, den fand
Jake,
ich furchtbar.
Jake, Jaden Lloyd.
Jake Lloyd. Jake Lloyd. Den fand ich furchtbar. Und natürlich waren die Drehbücher nicht geil, aber ich fand, der war jetzt nicht kompletter Misscast. Ja, gut, ist nicht der beste Schauspieler, aber ist Keanu Reeves auch nicht.
Also, aber Keanu Reeves hat dann dankbare Rollen, glaube ich, als der große Bösewicht, der immer werden soll.
George Lucas hat ja bewusst jemanden gesucht, der so dieses überhebliche, arrogante auch hat. Und das hatte der.
Ja. Nee? Aber ich finde halt, Hayden Christensen, dem fehlt so ein bisschen auch immer die Präsenz in diesem Film. Also, weißt du, wenn du jetzt Obi-Wan, also Neil McGregor und Hayden Christensen da stehen siehst, ja, auf wen guckst du? So, also, ich weiß nicht, ich finde, der hat halt nie so das Charisma gehabt, was man vielleicht noch hätte brauchen müssen, so. Der ist eher, ja, der sollte ja auch ein Bubi spielen, wie du auch schon sagst, einen Arroganten, aber ich finde, da ist mir Hayden Christensen einfach ein Tick zu unscheinbar.
Ja, also ich kann die Kritik nachvollziehen.
Aber das ist nur mein persönlicher Eindruck.
Nee, es stimmt schon. Ich glaube einfach, bei mir ist einfach dann so jetzt durch die das ist einfach die Gewöhnung ist jetzt, dass ich da einfach meinen Segen mitgemacht habe. Wenn man es jetzt noch mal komplett auch Episode 1 bis oder Episode 2 bis 3 neu casten würde und so, dann würde man vielleicht jemand besseren finden, aber ich habe irgendwie weiß nicht, ich fand auch gerade in Episode 3 fand ich ihn dann auch echt ganz gut, so am Ende und so. Die Wut steht ihm gut. Konnte ich mit leben. Also, es ist nicht perfekt gecastet, auf jeden Fall, aber auch nicht so schlimm. Also, ich freue mich irgendwie mehr darüber, dass das jetzt konsistent ist, als wenn da jetzt irgendein ganz anderer gewesen wäre, der jetzt an Obi-Wans Seite wäre. Das hätte mich jetzt mehr rausgerissen als die B-Wahl.
Finde ich auch. Und darüber hinaus finde ich aber auch trotzdem interessanter Cast. Der Sohn von Ice Cube. Hier die Sandschlangendame Indira Warmer. Oder auch Ex-Frau von Luther, Kumail Nanjiani. Und hier Benny Safdie, kennst du auch, ne?
Mhm.
Der Regisseur von Uncut Gems.
Die Safdie-Brüder. Und Indira Warmer ist die
Game of Thrones.
Genau, die von
Oberin, also die
Oberin Martell.
Genau. Was hast du?
Ja, ich will immer nicht, ich find's immer doof, wenn man so miesepetrig ist irgendwie, aber ich hab
Ich auch.
Deshalb ergänzen wir uns so gut. Ich habe mich ja nie so richtig mit den ersten drei irgendwie anfreunden können. Also jetzt dadurch, seitdem du die mit unserem Sohn guckst, ist das ja noch mal so ein anderer Blickwinkel. Und ich habe dann irgendwie auch mal wieder eine Viertelstunde mitgeguckt. Aber dadurch, dass ich mit diesen ersten drei Filmen nicht so warm geworden bin, interessiert mich das jetzt schockierenderweise gar nicht. So wahnsinnig. Also ich glaube, wenn ich jetzt unfassbar viel Zeit hätte und mich fragen würde, oh Gott, was gucke ich jetzt heute? Natürlich würde ich das gucken. Aber Zeit ist ja gerade knapp irgendwie. Und da habe ich, also da würden mir jetzt 12 andere Sachen einfallen, die ich vorher gucken möchte.
Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil du die Klonkriege auch nicht gesehen hast, oder? Clone Wars?
Na, das
ich guck's ja jetzt gerade mit meinem Sohn.
Weil angefangen. Das ist, glaube ich, so, weil wenn du jetzt mal Obi-Wan als Charakter nimmst, nur von Episode 4, so viel bietet der ja nicht an. Also es ist jetzt im Star-Wars-Universum, wenn du nur Episode 4 gesehen hättest, wäre das jetzt nicht ein Charakter, wo ich sage, oh, erzähl mir mehr über den krassen alten Mann, der in der Höhle lebt und im ersten Lightsaber-Kampf erbärmlich zugrunde geht.
Also, der braucht eine Serie.
Ja, aber ist ja wirklich der, du willst was von Han Solo sehen, du willst was von Darth Vader sehen, du willst was. Es gibt so viele coole Charaktere, die dich dann irgendwie als junger Mensch interessieren. Obi-Wan ist irgendwie so, weiß ich nicht, wirkt so ein bisschen wie der Lappedudel-Onkel. und ich glaube, der kriegt ja erst so ein bisschen durch Clone Wars, wird er ja erst durch die Klonkriege. Da erlebt er ja seine Abenteuer und seine Heldengeschichte und wird ja auch wirklich erst dann interessant. Aber ich habe ja auch Clone Wars nicht geguckt. Also.
Guck's mal, gutes Stichwort, denn es gab jetzt auch den ersten Trailer zu The Bad Batch. Das ist ein Ableger.
Gibt's schon einen Trailer?
Da gibt's schon einen Trailer, ja. Das sind Klone, die jetzt zu einer Spezialeinheit gehört haben.
Verbesserte Klone.
Die halt.
Die fähiger sind als jede Armee.
Ich muss es gar nicht selbst sagen. Also.
Und doch sind sie besorgniserregend oft ungehorsam.
Das ist sowas wie Bad Company.
Befehle.
Was habt ihr denn noch auf Lager? Ich will mehr.
Unsere Einheit sieht nichts als Ärger an. Aber wir machen unsere Arbeit.
Kloneinheit 99.
Du weißt, wer wir sind?
Hunter.
Los hier!
Echo.
Hyperantrieb bereit.
Tech.
Wir sollten verschwinden.
Wrecker.
Jagen wir was in die Luft!
Ja! Und Crosshair.
Du bist am Zug.
Und mehr braucht ihr auch nicht.
Ich will, dass Kloneinheit 99
gefunden. Bisschen wie Trailer für ein Videospiel, ehrlich gesagt.
Die Galaxis ist ein gefährlicher Ort.
Wir schon 5 Klassen oder 4 verschiedene Klassen.
Konzentrieren wir spielen uns auf unsere Flucht. Was sagst du, Kleine? Willst du dich uns anschließen?
Wie kann ich euch helfen?
Die Klonkriege sind vorbei. Entweder ihr akzeptiert das und überlebt. Oder sterbt mit der Vergangenheit.
Also ich weiß, wer richtig Bock drauf hat.
Dein Sohn?
Ja.
Wir tun, was wir so tun.
Mir ist fast wieder zu lang.
Nimm Platz, Kleiner.
Also ich bin ja immer Fan von Sachen, wo du weißt, das kannst du mit Kind zusammen gucken. Und zergehst nicht an Verblödung. Also ich glaube, wenn ich noch eine Folge Paw Patrol mir angucken muss, dann renne ich im Kreis und schreie. Aber du sollst ja auf der anderen Seite auch deine Kinder nicht einfach vor den Fernseher setzen und da sitzen lassen. Und ich finde, also da habe ich Bock drauf.
Ja?
Also mit Kind, ne? Ich glaube, jetzt alleine würde ich es mir vermutlich nicht angucken. Aber mit...
Wir gucken Love Island zusammen.
Du und dein Kind?
Ja? Guckt ihr das nicht? Adriano? Okay, offensichtlich keine Fans von Trash TV. Ja, Bad Batch.
Das würde ich jetzt nicht sagen. Wieso? Hier darf man dazu stehen.
Muss sich nicht für schämen.
Nö, muss man nicht.
Ist doch.
Also, gut. Eddie ist regelmäßig Gast bei Erdbeerkäse. Ja.
Naked Attraction ist die beste Trash TV.
Okay, das habe ich schon gehört, aber habe ich noch nicht geguckt. You're the One bin ich gerade dabei.
Und Take Me Out, jetzt bald moderiert von Jan Köppen übrigens.
Das, was früher von dem. Ralf Schmitz.
Ja.
Okay. Ich mache diese Handgeste, damit jeder versteht, wer ich meine.
Ralf Schmitz.
Weil er so klein ist, ja, ist sehr diskriminierend.
Bad Batch, ja, aber ich habe ja auch noch keinen von diesen ganzen Zeichentrickfilmen geguckt, deshalb werde ich jetzt wahrscheinlich auch mit Bad Batch nicht anfangen.
Weißt du, dass ich eben gesagt habe, dass ich zu wenig Zeit habe, um Obi-Wan Kenobi zu gucken? Und du jetzt zu mir und mich dazu bringst, mich zu outen, dass ich Naked Attraction gucke.
Ne? Ja, muss auch Prioritäten setzen.
Also, für den Neuesten keine Zeit. Heute kommt Naked Attraction. Das geht wirklich nicht.
Ja, ich habe Bock drauf, aber das ist auf jeden Fall das nächste Projekt mit dem Sohn.
Ja.
Und wirklich, Clone Wars, ne? Ich hoffe, du kannst eines Tages einen deiner Söhne zumindest davon überzeugen oder dafür begeistern. Denn ich bin jetzt mit meinem Sohn so drin, das macht so viel Spaß. Wir sitzen beide da, ja, und es gab so irgendwie geile Raumschiffmanöver, weißt du? Dann müssen sie halt irgendwie, werden sie von Raketen verfolgt. von so einem riesen Schlachtschiff der Separatisten. Oben ist Grievous in der Kommandokanzel. Anakin fliegt da irgendwie rum, lenkt die Raketen in das Ding, ja, und rast so durch und die Raketen landen in diesem riesen Raumschiff und mein Sohn und ich, wir sitzen beide auf der Couch. Ja, ja.
Ja, also ja, vielleicht wenn meiner 16 ist oder so. Mal gucken.
Ja. Gut. Also, ich finde das Plakat ganz schön, muss ich sagen. Mhm. Aber das bringt mich zu einem Plakat, das ich richtig schön finde. Und ich spiele mit dem Gedanken, es mir irgendwie zu organisieren, um es in unsere Wohnung zu hängen. Es ist nur ein bisschen schwierig, denn es war kurz nach seiner Erscheinung auch schon direkt wieder ausverkauft. Die Rede ist von einem neuen Mondo-Plakat zu Godzilla vs. Kong.
Ah, interessant.
Ey, und das finde ich halt einfach, ich finde es geil. Mhm.
Wo soll das hin?
Wann kommt der ins Kino?
Der ist jetzt gerade ins Kino gekommen, also beziehungsweise auf HBO Max, beziehungsweise in Indien, Taiwan, Australien, Russland, in Deutschland. Ja, hängt noch davon ab, wann die Kinos wieder öffnen.
Dann gehe ich in Indien, ist egal.
Ja. Mhm. Hat sensationelle Rekorde erzielt in China. Er hat in China mehr eingespielt, also ist doppelt so viel eingespielt wie Tenet.
Ist das auch eine China-Mitproduktion?
Er ist ein bisschen mit, ja, drin. Also, nee, was heißt ein bisschen, ne? Also, ich glaube, von Tencent, also Tenet. Nicht Tenet, wie heißt die Firma?
Tencent.
Ja, die heißt Tencent, aber die ist die Mutterfirma von Legendary Pictures, wenn ich es richtig zusammenkriege. Und Legendary Pictures hat zusammen mit Warner den Film produziert. Und deswegen gab es ja damals so Stress, als sie gesagt haben, wir ballern alles auf HBO Max hoch, weil sie gesagt haben, nee.
Haben wir ja drüber geredet.
Ja, wollen wir eigentlich nicht. Und deswegen wartet Warner jetzt auch wirklich die ganze Zeit ab. Aber bisher können sie sich nicht beschweren. Der hat in Russland und in Australien, glaube ich, hat der jetzt zu Beginn mehr eingespielt schon als Godzilla, der davor, als der zweite.
Also der läuft da auch in den Kinos, oder?
Also der läuft da in den Kinos, ja. In China ist der mit irgendwie 70 Millionen gestartet. Indien auch irgendwie drittbester, weiß nicht, ausländischer Filmstart oder so. Also räumt ab. Und ja, freut mich.
Die Leute haben natürlich auch Bock, ins Kino zu gehen und einen Blockbuster zu sehen.
Ey, und der Film ist so, ist wirklich, er ist so gemacht für die Leinwand. Er ist so gemacht für die Leinwand. Wenn du da reingehst für eine Handlung oder wenn du da reingehst für irgendwelche darstellerischen Leistungen, bist du falsch. Du gehst da rein für die Bilder und für die Action, wie sie präsentiert wird zwischen zwei riesigen, gigantischen Wesen. Und da liefert dieser Film ab.
Und wo gibt's jetzt dieses Plakat? Beziehungsweise, oder wo nicht mehr?
Das ist von dieser Vereinigung. Also, das nennt man halt Mondo, diesen Stil. Und die kann man halt online bestellen. Und just bei dem Anbieter, der es zuerst rausgebracht hat, war es dann halt auch schon direkt vergriffen, ausverkauft. Ich hoffe, es kommt jetzt noch mal irgendwann, weil ich will das unbedingt haben.
Da werden sich schon wieder Notizen fürs Geburtstagsgeschenk machen. Mittlerweile kenne ich Silke. Wo kriegt man das? Das ist ausverkauft. Das ist schwer dran zu kommen, das wünschst du dir sehr.
Thema. Aber billig oder willig?
Ja, willig.
Ich finde das nicht schön, aber ich freue mich für dich, dass du das schön findest. Der hat den Arm in der Nase. Das sieht doch irgendwie nicht.
Aber es sieht doch aus wie die Nase.
Ja, sieht doch aus wie.
Also, ich sage jetzt nicht, oh, schönes Bild, aber ich kann verstehen, dass du dich darüber freust. Und wir finden dafür einen Platz, natürlich.
In deinem Zimmer.
Im Hausflur.
So. Und jetzt haben wir noch eine Trailer-Premiere, beziehungsweise jetzt kommen noch zwei anderen Plakaten. Hier, Eddie, den Film möchte ich dir ans Herz legen.
Promare?
Promare heißt der. Der startet nächste Woche. Und dieses Plakat untertreibt halt einfach überhaupt nicht. Ja, wirklich. Kannst du dich an diesen Anime erinnern, der Redline heißt, mit diesem Autorennen auf diesem Planeten, der so ultra brutal abgeht, also wirklich wie Speed Racer mit noch mehr Speed? Ne? Dieser Film ist für all diejenigen gedacht, denen solche Filme zu entspannt sind.
Okay.
Ja, also wie so ein, stell dir vor, so ein LSD YouTube Visual, also so eine Animation, die so 42 Stunden lang irgendwie durchläuft und immer irgendwelche Formen annimmt. Das auf 42-facher Geschwindigkeit ist Promare.
Ja, jetzt bin ich gespannt. Komm, dann zeig doch mal.
Komm.
Überall Burnish Flares. Das wird eine heiße Party.
Brandherde, nehmt zu, Chief.
Wir sind in Nullkommanix bei euch.
Mach dich sofort bereit.
Wir brauchen jetzt Galo.
Montagemodus aktiv. Matori-Check.
Da
30 Jahre ist es her, dass die Burnish aufgetaucht sind. Seitdem ist das Magma unter der Erde außer Kontrolle.
Die Flammen verzehren unsere Körper. Das ist die Bestimmung jedes Burnish.
Blödsinn! Das Einzige, was brennen sollte, ist die Seele! Was ist? Willst du dir nicht die Hände schmutzig machen? Mano a mano! Mann gegen Mann!
Genau wie du damals für mich da warst, werde ich für die Stadt da sein.
Grey Foresight hätte uns alle beinahe umgebracht, obwohl wir auch Menschen sind.
Du wolltest mich und hier bin ich.
Verschwinde! Ich kann dir jetzt alles geben und ich erwarte von dir, dass du ein gewaltiges Feuerwerk abfackelst! Wird der Brandherr zur Gefahr, kommt die Feuerwehr! Tatütata!
Es ist ein gewöhnungsbedürftiger Stil. Ich gebe es gern zu.
Ja. Was mich interessieren würde, schreien die dort auch in dem Film?
Sehr viel. Ja. Sie schreien sehr viel, sie posen sehr viel und es werden auch sehr viele Titel eingeblendet.
Ich würde ja mal eine Sendung nur so mal, ey Daniel! Was kommt ins Kino? Was? Traust du dich nicht, den neuen Kinostart anzusagen oder was? Oder mach was aus dich! Nicht die Kinderfilme, da hab ich Bock drauf!
Ja.
Wer ist denn da die Zielgruppe? Erwachsene?
Ich hab keine
oder Kinder?
Ich glaube Erwachsene. Nicht. Nee, Kinder nicht. Also Kinder kannst du aber, vorsetzen, die drehen durch. Also die werden, glaube ich, ein
Epileptiker. Mädchen dreht auch durch, wenn ich das
ehrlich gesagt sehe ich gerade nicht, wer nicht durchdreht.
Ich habe auch gedacht, Leute, wollt ihr mich verarschen? Der Film beginnt damit, ne? Der findet in so einer Zukunftsmetropole statt. Es gibt halt diese Burnish, die können halt so Psychofeuer aktivieren und wollen halt die Menschheit ausrotten. Nur in dieser Metropole haben sie es bisher geschafft, diese Burnish fernzuhalten. Eben aufgrund einer besonderen Feuerwehreinheit. Und jetzt beginnt.
Feuerwehrmann Sam.
Ja, genau. Es ist ein Feuerwehrmann. Der heißt halt hier
dagegen
nur.
Dagegen wirklich wie eine komplette Schlaftablette. Alarm, es kommt ein Notruf an.
Gaio Thymos heißt die Hauptfigur. Der kommt halt am Anfang mit seiner Truppe zu so einem Brand. Und es ist alles schon so hektisch. Es ist alles schon so schnell. Es ist eine Explosion an Farben, die da auf die Netzhaut knallt. Und du denkst dir nur so. Was wollt ihr jetzt von mir? Also, das kann doch nicht euer Ernst sein. Aber wenn du erstmal bereit bist, in diesen Farbtunnel abzutauchen, dann ist das wirklich sehr, sehr geil. Weil es halt sowohl sich vor dem Anime, sag ich mal, verbeugt und es auch benutzt, alles Mögliche zu übertreiben und irgendwie richtig auf die Tube zu drücken. Aber gleichzeitig macht es sich auch so ein bisschen, zieht es so ein bisschen durch den Kakao, weil es eben so over the top ist. Ja. Und dann kommen ein paar richtig schöne, humorvolle Momente zustande. Also.
Ich fände es mega spannend, mit den Synchronsprechern zu reden. Also, die wurden da ja hier, Tommy Morgenstern, ja, ja. Patrick Bell, die wurden ja alle aufgezählt, weil was ist das für ein Job, wenn du wirklich den ganzen Tag im Studio stehst und
einfach schreist die ganze Zeit an. Ja. Aber macht bestimmt auch Bock. Also, es ist aber eine willkommene Abwechslung, ja, wahrscheinlich.
Genau wie dieser Film. Ich bin ja schon so anime-affin, aber da habe ich noch gedacht, diese kantigen Animationen und diese kantigen Figuren, ist das was für mich? Ich bin so drin aufgegangen. Ich fand's herrlich. Fertig. Kommt nächste Woche raus. Können wir vielleicht nächste Woche nochmal drüber sprechen. Gut. Ach, und jetzt, wo wir schon mal zeichnen sind, dann bevor ich es vergesse. Ist vielleicht für dich auch interessant. Hier, nochmal kurz. Wir haben hier dieses schicke Godzilla-Poster. Das hat der Sebastian aus meiner alten Heimatstadt Wiesbaden gemalt. Und der nennt sich Cine Monkeys Pictures. Hat auf YouTube einen eigenen Kanal, wo er so seine Arbeiten so ein bisschen dokumentiert. Ich weiß nicht, ich hab dir auch eins gegeben, ne? Ja. Wo er seine Arbeiten, könnt ihr auf Instagram, wie gesagt, unter CineMonkeys Pictures oder halt auf YouTube finden. Da zeigt er so ein bisschen, wie das alles läuft und auch so die Entstehung eines Bildes. Pandemie ist, glaube ich, dieses Bild, so heißt es. Und ja, und ich wollte mich nochmal an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Er hat eins für unseren Sohn mit eingepackt. Das hängt jetzt schon bei unserem Sohn im Zimmer. Und der findet es richtig cool. Und dementsprechend danke nochmal. An dieser Stelle. CineMonkeys Pictures. So. Und dann, wo wir schon dabei sind, was obligatorisch abzuhaken, es gibt noch eine Sache, die wollte ich euch mitteilen. Es gibt einen neuen Streaming-Dienst oder ein neues Streaming-Portal.
Endlich.
Ein Glück.
Ja, jetzt Moment.
Freunde. Endlich habe ich ein bisschen Auswahl.
Bevor der Zynismus jetzt überhand nimmt. Ja? Cinemalovers.de heißt dieses Portal. Und das ist ein Zusammenschluss von kleinen, unabhängigen Kinos. Also die haben halt einfach eine Art Streaming-Portal ins Leben gerufen, um halt da ein paar Filme zu präsentieren. Und die Einnahmen davon kommen all diesen Kinos zugute. Da gehört unter anderem das Metropolis-Kino in Hamburg mit dazu. Weißt du, da haben wir damals den Terrence Malick-Film gesehen. Ja. Welcher war das nochmal?
Nein, dieser, wo zwei.
Mit Martin Sheen.
Oh. Zwei über ein Land fliehen und schießen.
Zerschossene Träume, Badlands.
Aber so schlecht war das nicht mit zwei.
Ist das nochmal das Metropolis-Kino?
Das ist am Gänsemarkt.
Hinter der Oper.
Hinter der Oper.
Und du bist oft an der Oper. Also diese kleine Seitenstraße.
Da habe ich mal eine 35, da habe ich dich nur angerufen. Da haben sie eine 35 mm Kopie von Hardboiled gezeigt und habe ich gefragt, ob ihr mitkommen wollt.
Ich glaube, ich war da.
Wolltet ihr nicht? Metropolis Kino.
Das Kino, in das du nicht wolltest. Ja. Und jetzt okay, musst du doch ein
Bild. Ich war da auch noch nie im Metropolis
Kino. Nee. Ich weiß es nicht. Keine zweistöckiges, zweiseliges Kino. Nett, klein, gemütlich.
Und was gibt's da für Filme?
Bei dem Cinema Lovers ja. Oder das habe ich jetzt leider nicht
ach so.
Parat, aber ich habe einen gesehen, wo ich gedacht habe, ja cool, den kann man mal, also den hätte ich auch Bock drauf, aber der wird wahrscheinlich über kurz oder lang werden da noch ein paar andere Filme drauf landen. Also für diejenigen, die es interessiert, cinemalovers.de, tut man noch ein bisschen was für die kleinen Kinos, also ist meiner Ansicht nach nicht verkehrt. So, wir machen kurz Werbung. Ah ne, da, habt ihr es eben eingeblendet gesehen. Und ich glaube, das war es jetzt auch alles an obligatorischen Sachen, die ich machen muss. Ja, wir machen kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar Streaming-Tipps. Hallo und willkommen zurück zur neuen Ausgabe Kino Plus. Geht schwer über die Lippen. Mit Silke und mit Etienne. Und ja, mit den Streaming-Tipps der Woche.
Ständig, ob ich zurück bin. Ja, ich hab das Gefühl, ich bin es. Leute wie ihr verändern so eine Scheiße.
Welche Leute sind da gemeint, Etienne?
Wahrscheinlich NWA, oder?
Ja.
Straight Outta Compton.
Straight Outta Compton ist jetzt seit heute auf Netflix erhältlich. Leider, ich hab's schon gecheckt, nicht im Director's Cut, ja. Der noch mal gut 20 Minuten länger geht.
Ach, wir haben gestern einen Film zusammen geguckt, über den wir gleich noch sprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich find's ja mal gut, wenn man vorbereitet in so eine Sendung kommt. Und Straight Outta Compton kannte ich noch nicht, interessiere mich aber grundsätzlich sehr. Also 8 Mile fand ich super, Get Rich or Die Trying fand ich gut. Und ich gesagt, ich würde den ganz gerne noch mal gucken. Dann fange ich an, 2 Stunden 46, ich meine, es war 23.30 Uhr, ne? 2 Stunden und 46 Minuten. Also das,
ich habe ja halt den Director's Cut gegeben.
So. Natürlich hat er das. Ja. Aber ich habe die ersten 15 Minuten mir angeguckt und dann bin ich ehrlicherweise hängen geblieben bei Pro7, bei dem, was Joko und Klaas gestern gemacht haben, weil ich das spannend fand. Aber ich fand die ersten 15 Minuten super und ich gucke den auf jeden Fall weiter.
Hast du es gesehen, was Joko und Klaas gemacht haben?
Nee, ich war selber on air.
Warte, die haben die ja wie diese ihre, die haben ja ihre. Aber du hast gelesen, was sie gemacht haben? Oder?
Ja, ich hab's gelesen. Ja. Aber ich hab's selber noch nicht gesehen. Aber cool, auf jeden Fall. Also krass. Die machen ja ständig eigentlich richtig gute Sachen da.
Aber das nochmal so auszureizen mit einer 7-Stunden-Schicht, ey, das war schon.
Ja, aber Respekt. Dann sieht man mal. Ich finde das total, also jetzt kommen wir weit ab vom Thema, aber das finde ich genau richtig, weil so hat man die Leute mal Einblick in die Realitäten von anderen Menschen, über die man so leichtsinnig immer vielleicht auch urteilt in irgendwelchen sozialen Medien und weiß ich nicht, weil man selber nicht betroffen ist. Deshalb tut das vielleicht ganz gut, mal einen Einblick zu bekommen in Welten, in Realitäten, die man sonst nicht sieht. Ja, ich habe selber noch nicht gesehen, aber ich finde es super. Was?
Wie zum Beispiel in die Realität von Compton.
Guter Übergang wieder.
Ja. Sehr gut, stark. Ja, wir haben ja auch hier in der Sendung, glaube ich, mehrfach drüber geredet. Also toller Film. Und fängt auch die Story gut ein, auch wenn da natürlich immer ein bisschen drüber diskutiert werden kann, ob das nicht alles ein bisschen zurecht gehübscht wurde.
Wurz, ja.
Ja.
Also, wenn man sich jetzt allein hast, ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast, es gibt da noch so eine Doku von Dr. Dre und wie heißt der? Jimmy.
Iovine.
Iovine, ja, genau. wie die sich kennengelernt haben und deren.
Ist auch auf Netflix übrigens.
Die habe ich, glaube ich, mal gesehen, ja.
Ja, weil da erzählen sie halt zum Beispiel.
Defiant Ones.
Defiant Ones, genau. Da erzählt Dre, erzählt halt mal so eine ganz andere Version von der Version, die wir hier sehen, wie es denn zu Fuck the Police zum Beispiel gekommen ist, so, ja. Wo ich mir halt dachte, warum erzählst du das da, wenn du einen Film machst, der es komplett anders erzählt, so, ja. Das fand ich ein bisschen merkwürdig.
Ja. Naja, es ist halt letztendlich auch keine Dokumentation Straight Outta Compton, sondern halt wirklich auch ein Film. Und wie bei so diesen ganzen Filmen, egal ob das jetzt hier der Elton John Film ist oder der Queen Film oder so, es sind halt immer ein bisschen, ja, die wird halt auch für die Dramatik und für Storytelling werden da auch mal Sachen weggelassen oder ein bisschen das dazu gedichtet oder ausgehübscht. Aber es ist super unterhaltsam und für Leute, die sich überhaupt nicht auskennen mit der Story von NWA, sicherlich auch interessant, um mal zu sehen, wie so gerade in der Anfangszeit von Hip-Hop, was da alles so abging. Das ist ja auch sehr politisch motiviert alles war.
Und der Sohn von Ice Cube ist halt einfach die perfekte Besetzung für Ice Cube.
Und spielt bei Obi-Wan mit, haben
wir. Und spielt bei Obi-Wan mit. Ja, das stimmt. Das ist der
den Ice. Ich hab die ganze Zeit vorhin gewartet, dass einer von euch das sagt, aber ich wollte nicht so vorpreschen, dass wir noch über Straight Outta Compton.
Ach so.
Weil es das Einzige war, was ich zu dem Film sagen konnte. Deswegen wollte ich da jetzt.
Wie weit bist du denn gekommen?
Ja, so Minute 17, Minute 18 oder irgendwie so. Und dann war in meiner Twitter-Timeline so oft nicht selbstverständlich, dass ich dachte, jetzt muss ich mal gucken, was auf Pro7 los ist. Und da bin ich dann hängen geblieben. Länger vermutlich, als der Film dann letztlich gedauert hätte. Aber
also in den ersten 17 Minuten von Straight Outta Compton sieht man eigentlich nur Compton und nicht NWA. Da sieht man eigentlich noch, das glaube ich, noch keinen.
Vor allem im Director's Cut. Ja, obwohl, du hast Eazy-E gesehen, wie er da bei der Razzia ist, ne?
Ja.
Genau.
Ja.
Und dann wahrscheinlich Dre, wie aus dem Haus geschmissen
genau,
wird.
Genau.
Und dann wahrscheinlich Ice Cube, wie er im Bus saß. Also,
ja, genau, die Busszene habe ich noch gesehen. Und genau, die Mutter, die ihn rausschmeißt und sagt: Hier, entweder Schule oder Job. Genau. So eins von beiden.
Das ist ja die Notbremse, die wir noch haben, ne?
Schule oder Job.
Ja, also, leider nicht im Director's Cut, aber trotzdem auch in der Kinofassung sehenswert. Straight Outta Compton ab heute auf Netflix. Ab morgen auf Netflix, bleiben wir direkt mal in einem Ghetto-ähnlichen Gebiet, kommt ein Film, der heißt Concrete Cowboy. Und ich dachte so, was ist das? So, noch nie was vorher von gehört. Ist ein Regiedebüt und handelt von einer tatsächlichen Geschichte oder einer wahren Geschichte, die heute immer noch existiert, nämlich von den Fletcher Street Reitern. In Philadelphia gibt es wohl in einem Wohngebiet mittendrin einen richtigen Pferdestall, der nur von Afroamerikanern betrieben wird. Als Erinnerung und in Gedenken an die schwarzen Cowboys, die früher die Pferde zugeritten haben für, sag ich mal, die richtigen Cowboys. Und hier geht es um einen jungen Mann namens Cole, der hat halt ziemlich viel Scheiße gebaut, aber und weil seine Mutter sich nicht besser zu helfen weiß, schickt sie ihn jetzt halt von Detroit nach Philadelphia, wenn ich es richtig verstanden habe, zu seinem Vater. Und er ist halt einer dieser Cowboys, die da mitten im Ghetto sich um diese Pferde kümmern. Und ich habe den jetzt ein bisschen angefangen und muss sagen, er hat mir eigentlich ganz gut gefallen, was man halt von den Cowboys zu sehen bekommt. Gleichzeitig ist das aber so ein typisches, ja, wie soll man sagen, Jugenddrama-Ding. Er ist halt hin und her gerissen zwischen seinem Vater, der versucht, so einen aufrechten Weg irgendwie zu repräsentieren und zu verkörpern und ihm auch mitzugeben. Und dann aber halt mit seinem Kumpel, der halt ein richtiger Gangster ist und halt auch nur Gangster-Scheiß macht und ihn dann halt immer wieder in irgendwelchen Gangster-Scheiß mit reinzieht. So. Und dieser Gangster-Scheiß, da muss ich sagen, Eddie, das ist so etwas, das haben wir halt schon mindestens 80.000 Mal gesehen.
Mhm.
Ja. Hier, Method Man ist mit dabei. Der spielt da einen Gesetzeshüter, was sehr lustig ist, wenn man weiß, dass er bei The Wire vorher halt auf der anderen Seite stand. Und ja, es ist halt ein bisschen Ghetto und es ist halt ein bisschen Pferde. Und irgendwie sind die, sag ich mal, Szenen und alles, was so.
Also Antje sagt 5 Sterne.
Weiß ich nicht, ob sie 5 Sterne sagt, wenn die Pferde alle schon rausreichen. Aber ich muss sagen, alles, was die Pferde so ausgemacht hat oder die Geschichten um die Pferde rum, das fand ich wesentlich interessanter als eben, ja, diese Versuchung, in die der junge Cole immer wieder geführt wird, eben durch seinen Kumpel und den ganzen Gangster-Shit. Aber ich habe noch nicht zu Ende gesehen. Ich werde, glaube ich, nächste Woche
nichts von gehört.
Fazit mit abgeben. Aber wie gesagt, fand ich interessant, weil, wie gesagt, es basiert auf einer wahren Geschichte.
Ich fand das, was da eben stand, die unglaublichen, aber wahren Geschichten, von denen du noch nie gehört hast. Sowas ist doch cool, wenn ein Film sowas schafft, dass du halt irgendwie etwas, was geschieht und passiert, aber wovon du noch nie gehört hast, dich plötzlich damit auseinandersetzt.
Genau. Fletcher Street Rider heißen die Leute. Und ist auch etwas, worüber ich mich jetzt erstmal im Nachhinein dann informieren werde, wenn ich den Film zu Ende geguckt habe.
Und mich würde echt interessieren, wie sie das drehen. Also Pferde zuzureiten. Also ein Pferd, auf dessen Rücken noch nie ein Mensch gesessen hat. Das macht ja meine Schwester beruflich. Die reitet ja Pferde zu. Und die werden ja am Anfang, drehen die ja schon durch, wenn du denen nur einen Sattel hinten drauf tust. Würde ja jeder Mensch auch, wenn da plötzlich jemand kommt. Ich setze mich jetzt auf dich drauf. Aber da müssen sie ja trotzdem gute Bilder eingefangen haben mit Pferden, auf denen natürlich schon mal jemand drauf gesessen hat, aber bei denen es dann so aussieht, als hätte noch nie jemand drauf gesessen.
Ich glaube, da geht es nicht so wirklich um das. Das ist nur, wie gesagt, in Gedenken an die Menschen, die das früher gemacht haben. Jetzt diese Pferde sind fast alle schon irgendwie. Okay. Aber es geht, glaube ich, auch darum, dass der Sohn zum Beispiel sich mit einem Pferd anfreundet, das halt noch nicht so wirklich zutraulich ist oder noch nicht so wirklich viel Vertrauen in die Menschheit gefunden hat. So, ein Typ, der auch mit Pferden agiert hat, aber allerdings erst im dritten Teil, der ist jetzt auf Amazon erschienen. John Wick, der erste Film. Der erste Teil ist seit heute auf Amazon draußen, kann man auch mal wieder empfehlen. Ist ja nicht verkehrte Action. Hast du noch nicht gesehen, ne?
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Reizt dich das?
Ich weiß ja noch nicht genau, worum es geht.
John Wick ist ein Auftragskiller, der sich zur Ruhe gesetzt hat, der aus dem Business ausgestiegen ist, der aber jetzt wieder brutal zurückgeholt wird, nachdem sein Hund umgebracht wurde und sein Auto geklaut wurde, genau. Denn das Auto fand er sehr gut, das mochte er sehr gern, aber der Hund ist tatsächlich das letzte Geschenk seiner verstorbenen Frau.
Doch, das hast du mir schon mal erzählt.
Ja, und weil der junge Mann aus Game of Thrones nicht weiß, mit wem er da irgendwie sich angelegt hat, hat er jetzt den wahr leibhaftigen Todesengel wieder zum Leben erweckt. Und John Wick macht sich jetzt halt auf die große Rachetour und zieht einmal durch die russische Unterwelt, um eben seinen Hund zu rächen. Hat nicht wirklich viel Anspruch, aber war ordentlich, oder, Etienne?
Ja, ist halt ein klassischer Revenge-Flick. Ich war nie so der Mega-John-Wick-Fan. Also der dritte, den fand ich am besten. Aber ja, ich weiß, dass es eine riesen Fanbase hat und dass die den alle mega geil finden und so. Aber mich hat das nicht so hundertprozentig alles abgeholt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es war immer sehr gut inszeniert, aber für meinen Geschmack auch alles mit CGI-Blut und Überinszenierung.
Geht's denn drei Filme lang um den Hund? Oder? Okay.
Nee. Es geht dann irgendwann tatsächlich um diese Parallelwelt, die hier so am Rande erst nur im ersten Film geschildert wird. Also du merkst halt, okay, da gibt's halt Leute, die haben sich organisiert. Es gibt ein eigenes Zahlungsmittel. Es gibt eigene Etablissements, wo es halt nur diese Gangster miteinander verkehren und die dann auch nach einem bestimmten Kodex operieren und so. Also es ist wie so eine Parallelwelt von Gangstern, in der John Wick dann jetzt wütet. Und ja, also wirklich real oder so ist es nicht unbedingt. Aber je öfter ich den jetzt gesehen habe, umso weniger Probleme habe ich mit dem. Ich gucke mir das mittlerweile echt gerne an.
Ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt kompletter Mist ist. Es ist halt so, auch innerhalb des Genres ist der schon auch ganz okay. Aber mir ist es einfach ein bisschen, weiß ich nicht, mir ist es einfach ein bisschen too much dann. Weil der folgt ja so in den Spuren von Taken und so. Kannst natürlich noch weiter zurückgehen, was weiß ich, ein Richter sieht rot oder was weiß ich. Aber letztendlich so, Taken hat ja dieses Revenge-Genre dann noch mal aufleben lassen. Und da fand ich den ersten Taken von all denen, die in den letzten Jahren rauskommen, ist immer noch am besten. Ja. Der ist so.
Den fand ich auch super.
Der ist halt noch, der ist auch natürlich übertrieben, aber der ist noch so, weiß ich, da habe ich das ein bisschen handfester. Da ist nicht überall Neonlichter und noch Motorräder auf Schiffen und der ist halt schon sehr comichaft auch, John Wick. Will er auch sein, ist auch okay, aber ist halt dann nicht mehr so mein Geschmack. Ich mag es dann eher so, ich bin ja noch die alte Steven Seagal-Schule. Ein Schlag, du weißt es, ich mag das, wenn einer mit einem Schlag auch dann liegt und nicht irgendwie ein Typ wie so sich 10 Minuten lang in die Fresse schlagen und stechen und schießen und immer noch weitergeht.
Und auch noch angestrengt guckt. So und dann auch Superman. Noch angestrengt.
Das macht Superman übrigens, finde ich, sehr gut. Wenn der einen wegholzt, in der Regel, wenn es nicht gerade einer ist, der von Krypton kommt, dann tut's ihm auch weh.
Also derjenige, der getroffen wird.
Ja.
Dem tut's weh.
Dem tut's weh, wenn Superman ihn haut.
Ja. Ja.
Muss auch. So, aber ja. wenn Keanu Reeves und John Wick jemanden haut, hast du das Gefühl,
Gut.
Da brauchst du noch 30 Schläge.
30 Beats per Minute. Da kommen wir doch direkt zum Thema. Blutsbrüders startet ebenfalls auf Amazon. Jetzt übermorgen, glaube ich. Ist von Özge Yildirim, unserem guten Kumpel. Und ist mit Sido und Beatheit in der Hauptrolle, die hier zwei Ghetto-Jungs spielen, die halt sich seit ihrer Jugend kennen, die eine gleiche Vorliebe zur Musik teilen und irgendwann mal ein paar Tracks machen, die dann halt in die Aufmerksamkeit von findigen Produzenten geraten und daraufhin, ja, droht diese Freundschaft auseinanderzubrechen, weil der eine Karriere um jeden Preis machen will und der andere merkt, okay, nee, irgendwie mit dem Kommerz ist es doch nicht so ganz meine Welt. Hast du den gesehen?
Den habe ich nicht gesehen, nee, aber ich mag ja Sido sowieso und ich finde das irgendwie sympathisch, wenn die so ihre eigene, also alle Klischees, mit denen sie sich irgendwie auseinandersetzen müssen, so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Also so sieht der Trailer zumindest jetzt auf den ersten Blick aus.
Ja, er ist schon deutlich Comedy-lastiger. Also wenn man jetzt mal, wir waren letztes Jahr bei Andi, also vor einem Monat, und haben uns ja mal wieder an Zeiten ändern dich gewagt. Weißt du noch, Etienne?
Mhm. Ja, mit, hier, wie heißt er? Emilio.
Ja, mit Emilio Sacraia. Und ja, Bushido. Und es war wirklich, es war wirklich schmerzhaft, oder?
Ja, also das Blutsbrüder ist da deutlich besser, nimmt sich halt aber auch nicht so ernst wie eben besagter Bushido-Film. Ja, aber ist jetzt auch für auch kein Meisterwerk.
Nö, aber ich war doch überrascht, dass der Film halbwegs ja funktioniert, sympathisch ist, ein paar ganz gute Gags bringt und dann irgendwie auch ja das Herz an der richtigen Stelle hat und sich halt ja wie gesagt nicht so ganz ernst nimmt.
Aber es ist halt auch ganz interessant, weil schon so ein bisschen auch dieses Musikbusiness und das, er ist jetzt auch schon 10 Jahre älter, also war so auf dem Höhepunkt von Sidos Karriere und Agro Berlin, glaube ich.
Aber da hat er ja schon die Maske abgezogen.
Ne? Ja. Ja, gut, also ich meine. Aber also der war auf jeden Fall ne, schon sehr, sehr bekannt und dann so ein bisschen auch dieses Hip-Hop-Musikbusiness.
Sido ist auf dieser. War es ein Nashorn oder ein Nilpferd? Nilpferd.
Dicker.
Ja. Da ist Sido mit drauf.
Ich weiß.
Ach so.
Ja. Ich bin mir sogar sicher, dass er die Texte da schreibt.
Ich hab das auch gedacht.
Weil das ist komplett, klingt, vielleicht müssen wir ganz kurz erklären. Silke hat mir für meine Kinder eine Kinder-Hip-Hop-CD von Dicker, D-I-K-K-A.
Kaka. Es gibt auch ein Lied, das heißt Kaka übrigens.
Und ich find's super. Also ganz unironisch, weil. Das für Kinder, also ich will den jetzt nicht Capital Bra direkt vorspielen. Und ich will den aber auch nicht mal irgendwelche Sendung mit der Maus Rap. Das finde ich ist eigentlich so ein ganz solider Kompromiss.
Ja, das kann man echt gut.
Es ist gut produziert. Ich mag die Texte. Ich meine, einer heißt Super Papa.
Ja, und dann hörst du den letzten Satz und denkst
dir, hören die Kinder nicht mal zu.
Nee, ich sitze in der Küche und Papa, du musst dir das anhören. Du musst dir das anhören. Und dann sitzen sie da und dann läuft dieser Track und die beiden, ne, sitzen da auf der Bank und strahlen mich an. Super Papa. Weißt du, und können auch schon Textzeilen mitrappen und keine Ahnung. Und dann so, jetzt warte. Wer hat seine Hosen an? Super Mama. Ja, und die hocken da, die Arschgeier, und freuen sich den Arsch ab.
Ja, ist doch gut. Aber, also, kann man empfehlen. Und da gibt's auch einen Track mit Sido.
Ja.
Ja.
Ich dachte erst, das ganze Nilpferd ist Sido. Hätte ich,
ja, also, der gerappt ja auch wirklich sehr, sehr ähnlich. Ja. Und ich weiß nicht, ob Sido das auch mitproduziert hat oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, ich mag Sido auch. Ich kann den Film auch, also den kann man sich schon mal angucken. Wenn man sich für das Thema Deutsch-Hip-Hop und so ein bisschen interessiert und generell nichts gegen Sido und Beatheit hat, kann man sich das auf jeden Fall mal gucken. Wer jetzt, glaube ich, mit dem Thema Deutsch-Hip-Hop eh auf Kriegsfuß steht, der wird da wahrscheinlich auch nicht so wirklich den Zugang finden.
Nö.
Ich würde, aber ich muss Take Me Out gucken.
Man muss Prioritäten sehen.
Ja, und dann kommt auf Amazon noch eine Dokumentation am 5.4., die einige Wellen geschlagen hat, sagt man so. Tatsächlich bin ich darüber oder darauf aufmerksam geworden, eben weil jemand sich entschuldigt hat Und nicht irgendwie, weil das so krasse Enthüllungen waren, die da in dieser Dokumentation offengelegt wurden. Diese Dokumentation heißt Framing Britney Spears. Und behandelt den Kampf der, was? Wie heißt sie?
Free Britney-Bewegung.
Die halt herausgefunden hat.
Naja, aber ja, nicht ausschließlich jetzt, ne? Also, ja. Die kommen ja erst in der zweiten Hälfte. Erstmal geht's ja um Britneys Aufstieg und Fall quasi. Also, wobei, du hast recht, das geht schon mit diesen Statements am Anfang los, ne?
Genau. Diese Free Britney-Bewegung hat halt, sag ich mal, eine entscheidende Information bekommen. Und das Ganze ist ja schon länger in der Entstehung. Also diese Bewegung gibt es ja schon seit 2009 oder so?
Die gibt es schon eine ganze Weile. Ja. Also die Free Britney-Bewegung unterstellt halt, dass Britney Spears gegen ihren Willen zu Hause festgehalten wird. Also dass Britney Spears einen Vormund hat, ihren eigenen Vater. Das ist ja bekannt, dass sie halt nicht mehr selbst entscheidet. Und es ist auch bekannt, dass sie das. Also sie sagt selber, sie braucht einen Vormund. Sie traut sich irgendwie das alles, was zu ihrem Leben halt dazugehört, was ja vielleicht jetzt auch mehr ist als bei euch oder bei mir, was alles so auf sie einprasselt, alleine noch nicht zu. Und sie braucht einen Vormund, aber sie möchte schon lange nicht mehr, dass es ihr eigener Vater ist. Und das ist bekannt, das ist auch kein Geheimnis. Also da muss man jetzt auch nicht irgendwie von Enthüllung
sprechen. Nö, da hat sie auch neulich wieder geklagt. Also es ist top aktuell, das Thema auch.
Genau.
Also sie hat auch neulich wieder dagegen geklagt, dass ihr Vater diese Vormundschaft abgeben muss.
Der Vater hat sie ja schon einmal abgegeben aus gesundheitlichen Gründen. Da hat es dann eine Anwältin, ich glaube namens Montgomery, übernommen. Und die ist jetzt tatsächlich, teilt sich mit ihm die Vormundschaft. So.
Und ja. Man muss sagen, es geht da natürlich auch um viel Geld, weil wer die Vormundschaft hat, der hat auch die Kontrolle über das Konto von Britney Spears. Und insofern geht es da natürlich auch um wirtschaftliche Interessen auf Kosten einer Künstlerin, die offensichtlich Hilfe braucht. Also ich folge ihr ja schon seit vielen, vielen Jahren auf Instagram. Und also man muss sagen, es soll gar nicht spöttisch klingen, aber da ist, also ich glaube schon, dass sie ein bisschen verrückt geworden ist. So, also sie braucht, glaube ich, schon irgendwie Hilfe, ob das in, also ich will mir das auch nicht anhören, es ist natürlich schwer aus der Distanz darüber zu urteilen, aber ob das dann der Vater sein muss und ob der alles richtig macht oder so, letztendlich ist auch die moralische Frage, auch wenn du Quatsch machst, ob du nicht trotzdem die Freiheit hast, als erwachsener Mensch dann auch Quatsch zu machen. Das geht ja da auch viel um Selbstschutz, also muss man sie vor sich selbst und vor ihren Entscheidungen sozusagen schützen. Und das finde ich ist natürlich sowieso als Außenstehender fast nicht zu beurteilen. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass in der Doku sie selber gar nicht zu Wort kommt.
Sie nicht, auch keine der so gesehen Gegenseite.
Ihre ehemalige Managerin und beste Freundin oder so. Aber das ist immer dann schon wieder so.
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die haben halt diese ehemalige Freundin bekommen und haben sich gedacht, geil, jetzt machen wir eine Doku. Und dann haben sie aber nicht mehr bekommen. Und dann haben sie irgendwie da drumrum diese Doku gestrickt. Und also das meinte ich ja auch schon zu dir. Dann sitzt da dieser Musikredakteur von der Times mit 10, 12 Statements zu Sachen, wie, was war und so weiter, bis er dann irgendwann sagt, ja, nee, also live getroffen habe ich die nie, interviewt habe ich die nie. Aber ich glaube, bei Interviews war das immer ganz streng, wo ich mir dachte, das ist echt dünn. Also, die haben halt diese beste oder ehemals beste Freundin, die aber jetzt auch keinen Zugang mehr hat und alles andere ist irgendwie so gemutmaßt. Und sogar du sagst ja, das ist von der Ferne jetzt hier so irgendwie schwer zu beurteilen. Ich hatte den Eindruck, genau das haben die gemacht. Die haben halt aus der Ferne beurteilt und dann diese Doku da draus gemacht.
Ich finde halt insofern, ich finde es halt gut, dass überhaupt dieses Thema mal erwähnt wird, also dass man mal davon mitkriegt, sozusagen, dass das überhaupt aktiv ist, weil ich meine, wir reden hier über einen Weltstar, der mehr oder weniger in Hausarrest lebt seit Jahren.
Aber trotzdem irgendwie 270 Shows pro Jahr in Las Vegas abfeuern soll, ne?
Also, es ist eine ganz weirde Geschichte, gerade für so unsere Generation, die ja wirklich mit Britney Spears groß geworden sind, ja. Also so die jungen Leute heute, die wissen ja im Prinzip gar nicht mehr so wirklich, wer das ist, ne?
Und gab's mal diesen Star.
Ja, interessiert das auch nicht mehr. Die kennen dann vielleicht den einen oder anderen Song, aber wir haben ja wirklich diesen Rise and Fall of Britney Spears wirklich hautnah am Bildschirm sozusagen erlebt.
Die waren Teil des Volkssports.
Ja, und das fand ich irgendwie auch krass jetzt beim Anschauen der Dokumentation. Da war dann diese Szene, Die haben, ist das ruckzuck? Nee, was ist die, wie heißt denn diese Sendung? Nennen Sie 10 Dinge, die, wir haben 100 Leute auf der Straße gefragt.
Familienduell.
Familienduell, das gibt's ja auch in den USA, das Pendant. Und da war halt. Das
Chat-Duell meinst du? Chat, wir haben das erfunden.
Ja, genau. Ich meinte Chat-Duell.
Family Feud heißt das im Englischen.
Und das wurde dann ja in den 2000ern imitiert in den USA.
Ja.
Und da war dann halt in einer Sendung eine Frage, nennen Sie etwas, das Britney Spears verloren hat? Und dieses, ja, sie hat ihre Kinder verloren, sie hat ihren Verstand verloren, sie hat ihre Haare verloren, sie hat ihre Vormundschaft, ihre Entscheidungsfähigkeit verloren. Und dann dachte ich so, krass, ich erinnere mich, wie ich die Szene gesehen habe, als das rauskam und ich darüber gelacht habe und das witzig fand und mich voll geschämt habe. Jetzt so im Nachgang, wenn man sich die Dokumentation anguckt, das, also es ist eigentlich überhaupt nicht witzig, das ist fürchterlich,
und das
daraus so ein Meme zu machen und so einen Gag daraus zu machen.
Und das fand ich mit einem der stärksten Aspekte, die diese Dokumentation eigentlich zu bieten hat. Das war nämlich nochmal, ja, du bist jetzt halt aufgeklärter, du bist jetzt halt sensibilisierter, du bist jetzt halt schärfer, was gewisse Themen angeht. Und dann diese alten Interviews zu sehen, wo dann halt 40-Jährige vor der jungen Frau sitzen und sie fragen, was ist mit ihren Brüsten? So, da musste ich mich auch schon schämen, wo ich mir gedacht habe, ja, eigentlich ist das Kacke. Also was, du hast da diese junge Frau, die da kommt und was sie im neuen Album erzählen will. Und das Erste, was er wissen will, ist halt, hast du dir die Brüste machen
lassen? Aber das ist wieder so eine Frage der Zeit. Das wurde in dem Jahrzehnt jede Frau in jedem Interview.
Das meine ich, aber das wird einem jetzt halt einfach deutlich oder viel bewusster, weil jetzt halt einfach viel aufmerksamer darauf gemacht worden ist überall, wie kacke das eigentlich schon über Jahre hinweg war und man es irgendwie einfach weggelächelt oder einfach auch gar nicht erst wahrgenommen hat. Weil ich glaube, ich habe dieses Interview bestimmt früher auch mal irgendwo
gesehen. Ausschnitte, wo sie vor den Kameras anfängt zu heulen und zusammenbricht und so weiter. Und ich glaube, auch Justin Timberlake hat nach dieser Dokumentation
öffentlich
sich auch entschuldigt.
Für das Verhalten, das er ihr entgegengebracht hat.
Also, es ist klar, das ist natürlich auch eine wirklich tragische Geschichte eigentlich.
Aber Etienne, wenn du ihr auch auf Instagram folgst, ne, das tue ich ja auch. Ich habe mich halt wirklich gewundert, dass die da nicht diese ganzen Beispiele bringen, weil die Free Britney Vereinigung, sagt man dazu, oder die Bewegung, die sind sich ja sicher, dass sie in ihren Posts ganz viele Botschaften entdecken. Hast du die Botschaften auch
entdeckt? Das ist für mich schon wieder so Verschwörungsgeschwurbel. Also, das kann natürlich, also ich glaube, dass Britney Spears, wie wir alle über Instagram auch ab und zu mal ein, weiß ich nicht, wenn du, dass du was machst und da ist irgendwo noch eine Meta-Message irgendwie. Keine Ahnung, wenn irgendjemand sich traurig fotografiert, dann sagt er, denkt er vielleicht auch, ja, er will jetzt vielleicht mitteilen, dass ich gerade ein bisschen traurig bin. Das ist ja auch Social Media, dass du irgendwas von dir preisgibst. Und bei Britney Spears ist es halt bei Instagram und in Social Media ist es halt schon alles ein bisschen komisch. Also es wirkt nicht wie ein Erwachsener, der komplett irgendwie mal so einen Ausschnitt aus seinem Leben, die hat ja quasi nur eine Kameraeinstellung, aus der sie immer...
Die hat ja auch auf jedem Foto dasselbe T-Shirt.
Macht immer irgendwelche Tänze, die so ein bisschen ja fast schon unfreiwillig komisch wirken für jemanden, der professionell beruflich, hauptberuflich auch bekannt wurde durch Tanzen. Und es wirkt schon manchmal ein bisschen als ob da vielleicht noch was mitschwingt, aber dass da jetzt irgendwelche Zeichen da, also dass da irgendwie der Da Vinci Code versteckt ist oder so, das halte ich jetzt auch ein bisschen
für übertrieben. Hast du das Foto, was ich
dir... Ich glaube, wir haben so ein Bild hier, ne?
So, ja. Das ist einer von den Posts, der ganz, ganz besonders viel Aufmerksamkeit erregt hat. Irgendwie auch 39.000 Kommentare oder so darunter. Und ich habe halt dieses Free Britney immer auch sofort in so eine Spinnerecke geschoben. Da hat jetzt die Doku so ein bisschen mit aufgeräumt, weil sie hat halt zu diesem Bild geschrieben, irgendwas auf Englisch sinngemäß, oh, das Sonnenlicht ist so schön, da sieht man die Wahrheit in den Augen. Und die Free Britney Vereinigung ist sich sicher, dass man, oder seht ihr es? Anders gefragt.
In den Augen was sieht?
In ihrem Wimpernkranz sendet sie uns eine Nachricht. Hier steht Call. Hier. Und hier 911. In ihren Wimpern.
Ja, was? Das ist für mich batshit crazy.
Da ist die 9 und da sind die 2 Einsen.
Okay, das kann ich jetzt aber nur erkennen, weil du mir das sagst.
Und ich... möchte sagen, auch dann mit viel, viel Wohlwollen, ne? Was die dann gemacht haben, ist, dass sie zu Tausenden unter diesem Post das einzig Logische getan haben. Sie haben das FBI verlinkt. So, und ich, also.
Aber die Frage ist ja auch, warum sollte sie das subtil machen? Sie könnte auch einfach sagen, call 911.
Ja, aber die Vermutung ist ja, dass sie den Kanal gar nicht selber bedient steuert. Und steuert und dass sie es geschafft hat, dieses Foto reinzuschmuggeln. So, das nächste war dann, dass jemand halt, also ich habe eben gesagt, 39.000 Kommentare, ne? Das ist sicherlich viel. Aber ich sag mal so 10.000 bis 20.000 Kommentare hat die unter jedem Post. Und dann hat halt einer geschrieben, Britney, wenn du unsere Hilfe brauchst, dann zieh im nächsten Post ein gelbes T-Shirt an.
Ja.
Und dann hatte sie natürlich ein paar Posts später mal ein gelbes T-Shirt an. Und auf, also auf dieser Grundlage, das ist ja auch der einzige Hinweis, den die in dieser Doku immer zitieren, diese Sprachnachricht, wo sie halt fünfmal sagen, die Echtheit wurde nie bestätigt.
Aber was, also ich meine, das Ding ist ja, sie klagt ja dagegen. Also sie will ja, also es ist ja kein Geheimnis.
Ja,
sie, sie macht ja kein Geheimnis draus. Sie will ja nicht mehr diese Vormundschaft haben. Also da muss man ja nicht irgendwelche Wimpern zählen oder so. Das würde sie wahrscheinlich einem einfach auch sagen, Britney, willst du in dieser Vormundschaft mit der Falle? Nee, will ich nicht. Kann mich jemand hier rausholen? Geht das irgendwie?
Wir merken, du sendest uns eine versteckte Botschaft.
Ja, aber Moment. Das, was ist mit dem gelben T-Shirt? Ja. Also, das ist alles ein bisschen komisch. Naja, man sollte es nicht ins Lächerliche ziehen, aber es ist natürlich eine sehr kuriose Geschichte. Am Ende des Tages ist da, wird da aber auch ein bisschen, wird das natürlich auch.
Also die,
es ist schon auch ein bisschen Sensationsjournalismus so.
Muss ich halt auch sagen. Ich finde die Doku nicht wirklich als Doku gut. So. Da sind ein paar interessante Punkte drin, die einen, die sie einem bewusst macht. Das finde ich okay. Sind noch ein paar interessante Einblicke drin, die man vielleicht noch nicht so kannte, auch als vielleicht langjähriger Britney-Fan, was ich aber auch nicht glaube, denn ich glaube, jeder Free Britney-Verfechter oder Anhänger, der da so aktiv dran beteiligt ist, der wird alles wissen, was da in dieser Doku erzählt wird.
Naja, und das mit dem rasierten Kopf und das mit dem Regenschirm, das sind Bilder, die hat doch jeder Mensch, der zu dem
Zeitpunkt. Ja, vor allem musst du das auch nicht mehr nochmal, also wie oft willst du es denn noch durchkauen? Wir haben es doch damals bis zum Erbrechen durchgekaut, so. Muss ich das jetzt 20 Jahre oder 10 Jahre später, 11 Jahre ist das, glaube ich, her, ne?
2007 oder?
Ja, 2007, 13. Muss ich das jetzt immer noch mir angucken, so. Wir haben es doch jetzt schon begriffen. Die Frau war am Ende. Und ja, jetzt scheint es ihr halt zumindest so gut zu gehen, dass sie halt zwei ganze Solo-Shows in Las Vegas stemmen kann für ein Jahr. So. Das ist ja das, was ich am interessantesten finde, dass man diese Frau für unmündig erklärt, aber ihr zumutet, diese Performances da irgendwie jeden Abend abzulegen. Aber und darüber hinaus. Ja, sie hat es ja einmal abgesagt, genau. Aber jetzt sind sie, glaube ich, wieder zurück. Aber ich bin jetzt nicht der Britney Spears Chronist, ich habe keine Ahnung. Oder keine genaue Ahnung. Aber mehr hat mir diese Dokumentation auch nicht wirklich gegeben.
Betretene Schweigen.
Gut. Dann zählt doch mal jetzt die Barthaare von Etienne Ade und versucht rauszufinden, welche Botschaft er euch damit vermitteln möchte. Und wir gehen kurz in die Werbung.
Help.
So, ich hoffe, wir haben noch genug Minuten übrig, denn wir haben noch einiges zu besprechen hier in der aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Etienne und mit Silke und mit mir. Wir sind noch bei unseren Streaming-Tipps und ich habe noch einen Tipp für dich, der ist vielleicht für dich interessant. Auf Disney Plus.
Vielleicht kenne ich ihn schon.
Vielleicht kennst du ihn schon, ich glaube es nicht. Ich glaube es wirklich nicht. Denn das, was du schon kennst, darüber reden wir gleich, danach. Aber auf Disney Plus startet ab morgen The 80s Greatest.
Sag einfach, kenne ich.
Das ist eine Dokumentationsserie von National Geographic, die sich in 10 Folgen mit den 80er Jahren auseinandersetzt.
Oh, ich krieg schon Gänsehaut.
Mit allen prominenten popkulturellen Einflüssen, politischen Einflüssen, gesellschaftlichen Einflüssen und so weiter. Alles, was dieses Jahrzehnt geprägt hat, zu dem gemacht hat, was es ist, hervorgebracht hat, was wir alle so schätzen und so lieben und so weiter. Das ist jetzt ab morgen auf Disney Plus auch zu sehen.
Haben wir da was?
Leider nicht. Es gibt keinen Trailer.
Können wir jetzt gucken?
Gibt's einen Trailer? Gibt's dazu einen Trailer?
Na gut.
Nee, nicht so wirklich.
Ah, schade. Aber das ist nur als kleiner Appetit haben. Das wollte ich nur mal als dir.
Hab ich Bock drauf, hab mehr Bock drauf.
Ja? Ja. Also
bin
wollte
gespannt,
ich dir als kleine.
Wie viel ich davon kenne und also wahrscheinlich alles.
Mal gucken. Vielleicht bringen sie ja noch was Schönes zutage. Ich meine, ich fand ja auch zum Beispiel auf Netflix diese Movies That Made Us-Geschichten echt ganz geil.
Hab ich geguckt.
Nee?
Nein.
Och, guck dir allein Stirb langsam an. Es macht so viel Spaß.
Ja.
Ja, schön. Schön zusammengetragen. Ja. Und dann noch was anderes, was morgen auf Netflix startet, nämlich Alien, Aliens und Alien 3. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob Teil 4 auch startet. Das war nicht in diesem, in dieser Übersicht zu finden.
Ist es nicht sogar schon da?
Nee, ab dem 2.4. Momentan sind sie noch bei Netflix erhältlich. Und
das meinte ich. Wo hast du gesagt? Bei
Disney.
Ach so, okay.
Auf Disney Plus. Wechsel, also jetzt ist wahrscheinlich der Wechsel vorhanden. Und ich habe mit Disney noch mal kurz gesprochen. Und die meinten, sie wollen da die Director's Cuts hochladen. Also das ist der Plan. Bestätigt ist es noch nicht. Und weil meine Frau den ersten Film noch nicht kennt, haben wir uns den gestern Abend angeguckt. Allerdings die Fassung, die bei Netflix erhältlich ist, das ist nämlich die reguläre Kinofassung, die ungefähr 8 Minuten länger ist als der sogenannte Director's Cut, zu dem ich dann jetzt auch gelesen habe, dass Ridley Scott den eigentlich gar nicht als Director's Cut betrachtet, sondern sagt, nö, ich war mit der Kinofassung eigentlich schon relativ, also ganz gut zufrieden so. Das habt ihr jetzt vielleicht aus Marketinggründen nochmal irgendwie rausgebracht und eingekürzt und nochmal eine Szene reingefügt so, aber eigentlich bin ich mit der Kinofassung vollkommen.
Du hast ihn gestern zum ersten Mal gesehen.
Zum allerersten Mal. Und also ich muss sagen, ich meine, du kennst ihn ja vermutlich in- und auswendig, aber ich finde das erstaunlich, wie ein Film, der so alt ist, also schon so viele Jahre, dass der so gut gealtert ist und so spannend ist. Und
daran erkennt man die Klassiker.
Also wirklich, ich habe das ja schon gesagt, ich habe das später meinem Vater geschrieben, der hat sich so gefreut, dass ich den Film endlich geguckt habe, weil das immer so schwer nachvollziehbar war für ihn. Wie kannst du diesen Film noch nicht kennen? Und ich, also das ist ja so derselbe Effekt, so ein bisschen, den ich damals hatte, als wir Stirb langsam das erste Mal, also ich das erste Mal geguckt habe. Diese ganzen Anspielungen und diese ganzen popkulturellen Einflüsse, sage ich jetzt mal, wo du halt dann erst begreifst, wie oft dieser Film eigentlich zitiert wird und wie oft der dir schon begegnet ist in deinem Leben. Also ich fand das ganz großes Kino, möchte ich mal sagen, zu Hause auf der Couch. Hat mir wirklich gut gefallen. Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil die Sigourney Weaver irgendwie so als Angela Merkel da auf ihrem Raumschiff sagt, wir müssen uns ja an die Quarantänebestimmung halten. Der bleibt 24 Stunden in Quarantäne, vorher kommt hier keiner rein. Und das, ich dachte, was für eine krasse Aktualität auf einmal das ganze Thema hat.
Aber den zweiten kanntest du schon, oder was?
Nein.
Auch nicht?
Ich habe jetzt angefangen. Also jetzt.
Ja, wir gucken jetzt demnächst noch die weiteren, würde ich sagen.
Schön.
Und dann können wir noch mal bei Filmgorillas wahrscheinlich drüber reden.
Vor allem, weil Daniel den ja nun schon ein paar Mal gesehen hat und die Zeit dann noch genutzt hat, um nebenher noch
die Sendung vorzubereiten,
ein bisschen was zu arbeiten. Und ich saß dann so alleine da. Ich habe auch gemerkt, dass er dann nicht immer so ganz 100% ober. Ich habe einfach nur so vor mich hingebrabbelt die ganze Zeit, so richtig klischee-mäßig. So dieses, mach die Tür zu, sonst kommt das wieder raus. Hinterher dachte ich, wenn ich mir selber zugeguckt hätte dabei, hätte ich gedacht, ich schauspielere das. Aber ich war wirklich drin.
Ich kann es bestätigen. Ja. Warum macht ihr die Tür nicht zu? Das erste Mal, wenn sie halt, wenn der Facehugger, wenn der von John Hurt abgefallen ist, ja, dann kommen sie in diese Krankenstation und dann machen sie die Tür nicht zu.
Warum? Der kann doch dann raus, wenn sie die Tür nicht zumachen.
Ich muss aber auch sagen, ne, ich fand es erstaunlich. Ich habe ja, okay, ich habe jetzt nebenbei ein bisschen gearbeitet und die Sendung vorbereitet, so, aber ich fand es trotzdem erstaunlich. Diese erste Stunde, ich habe nach einer Stunde auf die Uhr geguckt und wollte mal irgendwie so gucken, wo wir jetzt sind. So, wo ist der Film jetzt? Und bei mir kam das alles relativ schnell vor, beziehungsweise gar nicht wirklich lang. Und dann ist mir halt nochmal aufgefallen, wie effektiv dieser Film in Szene gesetzt ist. Da ist wirklich, ich wüsste jetzt innerhalb der ersten Stunde keine Szene, wo ich sage, die muss weg. Oder die ist kacke. Selbst wenn Jafet Kotto und Harry Dean Stanton irgendwie über ihre Prämien und so weiter immer wieder irgendwie streiten oder diskutieren oder sich irgendwie darüber beschweren, dass sie zu wenig Prämien kriegen. Ich finde, es trägt alles zur gesamten Geschichte bei. Also es ist halt nichts überflüssig oder mal der Kunst wegen oder sonst irgendwas. Ja. Und das fand ich für 79 immer noch geil.
Offensichtlich dachte man auch im Jahr 79, dass die Zukunft das Rauchen ist. Oder einfach überall an Bord. Sogar auf der Krankenstation rauchen die. Was haben die für ein Lüftungssystem?
Da gibt's auch, habt ihr Mad Men gesehen? Die Serie?
Ja.
Ne, da gibt's auch diese Szene, wo der Frauenarzt so zwischen, unter der Decke, ja, ist, so genau, zwischen, genau. Zwischen den Beinen der Frau so ist und dann kommt er so raus und hat eine Kippe im Mund. Und sagt, ist alles in Ordnung. Das waren die 50er. Also, ja, das kann man sich heute nicht mehr alles vorstellen, aber
Aber damals haben sich
Standard.
Scott und so gedacht, oh ja, in der Zukunft.
Ja, aber unsere Eltern doch auch. Also wir sind 14 Stunden mit dem Einsergolf, sag ich immer, nach Kroatien in Sommerurlaub. Meine Mutter hat vorne Zigarette geraucht. Ich saß hinten mit meiner Schwester unangeschnallt.
Das so.
Auf der Rückbank mit einer Decke und einem lustigen Taschenbuch. Das war auf eine
ganz streng Nichtraucherfamilie.
Ja, echt?
Gab's
bei uns hat einfach alles geraucht. Also wirklich. Und das Krasse war, ich war militanter Nichtraucher, bis ich, weiß ich nicht,
auch geraucht habe.
Bis ich acht war. Und dann habe ich gedacht.
Nachdem ich das erste Mal besoffen war.
Dann habe ich gedacht, das ist eine gute Ergänzung zum Alk. Nee, aber das war so. Da früher konnte man im Flugzeug rauchen.
Ja.
Ja, das stimmt.
Ich habe sogar noch im Flugzeug geraucht.
Was? Du warst das.
Ja. Ich habe sogar noch im Flugzeug rauchen können.
Wie geil, ey.
Ja. Und dann diese.
Zu Recht. Ja. Stark dann. Ja.
Schreib jetzt den Lebenslauf.
Ja. Konnte schon im Flugzeug rauchen, noch im Flugzeug rauchen. So, ja, Alien. Erster Film, Hammer. Ich muss auch sagen, ob jetzt Director's Cut oder Kinofassung, ist mir eigentlich vollkommen Wumpe. In dem Director's Cut gibt's noch mal eine Szene, da ist einer von den Jungs eingesponnen. Weil das ist so etwas, was die Aliens irgendwann im weiteren Verlauf der Serie öfter mal präsentieren. Nicht! Nimm noch den anderen.
Ja, ich hab mich erst jetzt.
Und da gibt's halt eine Szene, wo einer der Jungs, ich weiß nicht mehr genau, wer es ist, ist halt eingesponnen und bittet halt Ripley darum, dass sie ihn mit dem Flammenwerfer verbrennt. Weil er nicht halt ein weiteres Vieh gebären will. Oder weil er halt nicht irgendwie von dem Vieh gefressen werden will. Oder ich weiß nicht mehr genau. Aber alles in allem, nö. Stört mich jetzt so gesehen.
Ich bin mal gespannt, was du dann zum zweiten sagst. Der ist sehr anders. Aber
gut, der dritte auch.
Ja.
Ja, der zweite ist von James Cameron. Mhm. Ist halt deutlich mehr Action. Und dem wird halt immer gerne auch gesagt, er ist so ein bisschen Allegorie, Parabel auf den Vietnamkrieg. So, okay. Wenn halt eine hochtechnisierte, mit waffenstarke Zivilisation halt etwa zu etwas kommt, ja, wo halt irgendwie so eine archaische Urgewalt irgendwie auf, also wenn halt so eine natürliche Urgewalt auf diese moderne oder hochtechnisierte Zivilisation trifft, was dann passiert. So, das haben sie halt gerne mal als Vergleich für den Vietnamkrieg genommen. Aber alles in allem muss man sagen, es ist auch ein geiler Actionfilm. Und baut es halt irgendwie, baut die Figur Sigourney Weavers, also Ripley, einfach noch mal eine ganze Ecke geiler aus. Hat eine Menge cooler Charaktere mit dabei. Also, und der dritte Film ist wieder was völlig anderes, komplett reduziert.
Spielt das genaue Gegenteil.
Ja, eigentlich genau das Gegenteil. Spielt auf einem Gefängnisplaneten. Ripley landet halt dann irgendwann auf einem Gefängnisplaneten. Und da gibt's halt gar nichts. Keine Waffen und keine großartigen Maschinengewehre oder sonst irgendwie. Und da müssen sie feststellen, ist halt auch so ein Xenomorph gelandet. Und jetzt muss sie sich halt mit den Häftlingen zusammen gegen dieses Vieh zur Wehr setzen. Also der steht noch ein bisschen mehr in der Tradition des ersten Films.
Xenomorph heißen die?
Xenomorph,
haben die gar nicht gesagt?
Nee, sagt ja auch keiner. Sie sagen ja immer nur irgendwie
das.
Vieh, Bitch, Miststück. Keine Ahnung, Xenomorph benennt, glaube ich, nicht einmal jemand richtig. Aber diesen Organismus nennt man.
Weißt du, was mir aufgefallen ist gestern? Wollte ich dir noch sagen, es war vom Ton her mal wieder so, dass ich nicht ständig laut und leise machen musste. Aber, also ich würde ja jetzt sagen, es liegt an uns, aber es kann ja nicht sein, weil wir hatten ja alles wie immer eingestellt.
Ja.
Ich kann das nicht ab, jetzt muss ich mich mal aufregen, ich kann das nicht ab, wenn bei Filmen oder Serien die Musik und die Geräusche so laut sind und die
bei uns ständig das Thema.
Sprache dann leise und ich dann immer, ich werde auch irgendwie alt, mich nervt das dann wirklich, wenn das so laut ist.
Es ist auch bei uns ein ständiges Nachjustieren. Dialoge zu leise,
ja.
Explosion und Musik zu laut und du bist ständig am runter, weil du hast auch Kinder und dann musst du runter, hoch, runter, hoch. Und
das war gestern echt gut. Da war nicht so dieses
ganz viele Filme,
Gedröhne und Geballer, sondern es war einfach Atmosphäre ohne.
Ja, und selbst wenn dann mal irgendwelche Alarmsirenen oder der Dampf, der halt, wo sie da unten stehen und sie machen die ganze Zeit diesen Dampf, drehen sie auf, damit sie nicht verstehen. Dann ist es ja bewusst. Ja? Also er macht ja den Dampf bewusst lauter, damit Ripley einfach ins Leere schreit. So. Ja. Selbst das war dann nicht irgendwie so, dass du dann wieder runter und hoch regulieren musst. Also ich muss auch sagen, die modernen Sachen, das ist eine Abmischung. Ich hab's jetzt schon ein paar Mal gesagt. Irgendwas läuft da schief. Mhm. Aber ich habe das auch schon wirklich an Leute jetzt, egal wo es ist, Disney, Amazon, Netflix, egal an wen habe ich es rangetragen, weil ich finde, das Phänomen taucht überall auf. Ja, also. Naja.
Liegt's nicht an mir.
Aber der erste hat dir auf jeden Fall Lust gemacht, jetzt noch weiter zu gucken.
Ja.
Schön. Auftrag erfüllt. Aber, ja, und jetzt kommen wir zu einem Film, den müssen wir nicht mal abhaken. Das waren unsere Streaming-Tipps für diese Woche.
Also nur zum Vergleich, ich habe, als ich Batman wie Superman geguckt habe, und da ist diese Szene am Anfang mit den Terroristen, ne? Und Lois Lane wird so, ist da in Geiselnahme. Ja. Und dann kommt so Superman rein, meine Frau und ich, meine Frau saß auch auf der Couch. Und dann kommt so Superman, kommt erstmal so rein und sie zwinkern sich quasi so zu, Lois Lane und Superman. Und dann bolzt er den so durch 10 Wände und meine Frau guckt nur so. Und ich so, es ist Superman! Also.
Und er hat nicht mal angestrengt geguckt.
Ja, er hat nicht mal angestrengt geguckt. Was erwartest du denn?
Ja. So, jetzt kommen wir nämlich, ich konnte mit dem Film meine Frau überzeugen.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kommen wir zu einem ähnlichen
Effekt. Jetzt kommen wir nämlich zu einer anderen Situation. Wir haben ja vor einiger Zeit, ist schon sehr lange her, es tut mir leid, Asche auf mein Haupt, haben wir Arizona Junior als Hausaufgabe aufgegeben. Den haben wir uns auch angeguckt. Mhm. Und nein.
Ich habe gestern mit Jan Gustafsson drüber geredet. Er sagt auch nein.
Warum?
Er sagt, er findet den einfach nicht lustig.
Aber du hast, also du findest den lustig und du
ich
hast
den. Ich habe den als 10-Jähriger oder so gesehen. Ich erinnere mich an nicht
und
mehr.
Und ich kann mir vorstellen, dass das als, und ich, deswegen verstehe ich auch, ich glaube, dass das so ein Phänomen ist, wie dass ich Clueless immer noch liebe, obwohl der Film wirklich schlecht gealtert ist.
Na, Clueless ist schon echt gut.
Ach, ja, danke.
Das ist gut. Die Serie auch.
Die Serie ist super, ja. Aber das ist, glaube ich, witzig, wenn du 10 Jahre alt bist und dich freust, dass du einen Film für Erwachsene gucken darfst.
Also ich habe den Film später als 10 gesehen und ich muss immer noch sagen, ja, der ist rumpelig, aber
den Anfang fand ich super. Ich habe die ersten 2 Minuten gesehen und dann gedacht, ach, das wird witzig, den gucke ich mir morgen mit dir zusammen an. Und dann wird das so ein Mix aus ernst und albern. Und dann weiß man nicht so genau. Also ich kann doch nicht über unerfüllten Kinderwunsch die ganze Zeit lachen. Das ist ja auch eigentlich ein trauriges Thema. Dann denke ich mir, ach doch, es soll witzig sein. Dann lache ich. Aber dann wird es nicht witzig genug, dass ich wirklich lache. Und
ja, du, pass auf, du stehst nicht allein da. Hier haben ein paar unserer Zuschauer, haben in unserem Forum auch Meinungen zu dem Film verfasst. Zum Beispiel Morissa sagt, leider einer der schwächeren Filme der Coens. Ich mag Nick Cage und Holly Hunters Rollen. Und auch die Nebenfiguren um John Goodman, Francis McDormand oder Michael Emmett Walsh sind sehr interessant. Es gibt schon einige lustige Szenen und durch die grandiose Kameraarbeit von Barry Sonnenfeld entstehen hier einige tolle Szenen. Aber trotzdem kann er mich leider nicht zurecht packen.
Ja.
Ja, zum Beispiel. Aber hier sagt auch Boston Hirse.
Und wir sollten hören, was.
Pass auf, Boston Hirse, bei dem ist es nämlich genau umgekehrt. Er sagt, als ich den Film mit 12 oder 13 im Kino gesehen habe, war ich völlig überfordert und dachte die ganze Zeit, was sehe ich da? Also so, wie es dir jetzt ungefähr ergangen ist.
Ja.
Heute, 34 Jahre später, hatte ich viel Spaß mit dem Film. Ein völlig überdrehter Slapstick-Spaß mit tollen Charakteren und Schauspielern. Nicolas Cage und Holly Hunt geben das verschrobene Redneck-Paar so emotional, dass man über das Verbrechen der Kindesentführung locker hinwegsehen kann.
Zudem übrigens jede einzelne Person in diesem Film bereit ist, ne? Jede einzelne Person ist bereit, ein Kind zu entführen. Als wäre das das Normalste von der Welt.
Weil er so süß ist.
Ja.
Man will ihn einfach zu sich nehmen. Man
seht ihr da auch Finn Kliman übrigens? Das ist doch einfach, also heutzutage wäre das Finn Kliman hier. Einfach eine Insta-Story von Finn Kliman da. Schatz, wo sind die Hühner?
Die Kameraarbeit unterstreicht den durchgedrehten Humor mit ungewöhnlichen Perspektiven und Kamerafahrten. Am Schluss bleibt ein tolles Plädoyer für Kinder und Familie, das einem richtig warm ums Herz werden lässt. Danke für die Hausaufgabe. Ohne euch hätte ich mir den vermutlich nicht nochmal angesehen. Ja. Teilst du nicht, ne?
Nein, ich hab ja, also, du warst ja ganz traurig, dass ich so reagiert habe. Und ich habe ja auch gesagt, ich schlaf noch mal eine Nacht drüber. Aber ich finde das, was da passiert, nicht witzig genug. Also nicht so, weiß ich nicht, nackte Kanone mäßig oder so, dass ich, oder was war das andere Beispiel, was ich, hier, der Supercop. Das war doch witzig.
Terence Hill.
Ja.
Ja.
Da konnte ich lachen. Aber da passiert jetzt nichts, was so richtig witzig ist. Und ich fand auch, dass es einige ganz merkwürdige Momente gab, so peinliche Momente der Stille, wo du das Gefühl hattest, die haben ihren Text vergessen, aber haben einfach weitergedreht, anstatt es nochmal neu zu machen. Harter Vorwurf jetzt, oder?
Das ist natürlich eine. Das sind Ethan und Joel Cohen, ne? Also
wenn die nach Hause kommen, wenn ihr den Film jetzt nochmal guckt, guckt mal rein, wenn die nach Hause kommen mit dem Baby und dann sitzen sie da, setzen das Baby erstmal aufs Sofa und unterhalten sich dann ja so lustig damit. So, na, wie geht's dir jetzt hier? Und dann guckt sich diese dreiköpfige Familie viel zu lange an, ohne dass irgendeiner was sagt. Aber sie machen Mimiken und Gestiken, so als würden sie hoffen, dass der andere gleich
was sagt. Habt ihr synchronisiert geguckt?
Oder ja. Ja, aber meinst du, sie haben da einfach was weggenommen?
Ja, aber manchmal, ja, keine Ahnung, manchmal wirkt es in der Synchronisation komischer als im Original, keine Ahnung.
Ja, also hier nochmal Hans Hansen zum Beispiel. Ist, glaube ich, auch auf deiner Seite. Er sagt halt, die ersten 10 Minuten gefallen mir sehr.
Ja.
So wie du gesagt hast. Aber leider verliert der Film rasch an Qualität und wird zunehmend zäh und wirr. Mir kommt so vor, als ob der Film eigentlich als Kurzfilm geplant war, dann aber irgendwann als Spielfilm umgeschrieben wurde. Aufgrund der erfolglosen Versuche des Films, eine stringente Geschichte zu erzählen, fühlt sich der Film chaotisch an. Nach einem vielversprechenden Anfang konnte ich es einfach nicht erwarten, dass der Film endlich vorbei ist. Das ist besonders schade, weil mir nahezu alle Schauspieler gefallen und ich an ein, zwei Stellen wirklich sehr laut lachen musste.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Also ich habe ja auch zu dir gesagt, ne, ich hätte das, wenn ich Fernsehen geguckt hätte, hätte ich weggesappt, weil es mir zu langweilig geworden wäre. Und man musste sich so ein bisschen motivieren, jetzt wirklich bis zum Ende zu gucken. Es tut mir leid, aber ich fand Alien wirklich ganz toll.
Du, ich sehe das nicht so tragisch. Ich gestehe dem Film ja
zum
auch
Glück.
Also, weißt du, Moment. Jetzt versuch dich in mich reinzufühlen. Ich glaube, du kannst es verstehen. Ja, ja. Wir sitzen auf der Wohnzimmercouch und gucken Eighth Grade. Ja. Und jetzt stell dir vor, du guckst Eighth Grade, von dem du wirklich voll überzeugt bist, der dich als Mann schlucken lässt. Und deine Frau ist not amused.
Nee, hat was nicht gut?
Ich fand den schon in Ordnung, aber ich fand nicht, dass das jetzt so der Wow Coming of Age war, der mir hier.
Sorry, speak to the hand.
Ich guck jetzt einfach wieder mich in der Reflexion an.
Ja, das ist halt, aber Geschmäcker sind halt verschieden. So ist das halt bei Filmen. Muss man.
Er hat danach gesagt, er hätte sich mit der Hochzeit dann wohl vertan.
Moment. Naja, gut, sie hat mir eine Option gelassen. Also, sie hat gefragt, bei was ich mich vertan habe.
Du hast gesagt, bei der Hochzeit, nicht beim Film. Ja, ist auch klar.
Ja, ich behalte es wie Lord Descol sagt, der sagt nämlich, Arizona Junior ist weit davon entfernt, zu den großen Coens zu gehören. Dennoch hat er mein Herz im Sturm erobert. Ein Guilty Pleasure womöglich. Er ist überstilisiert, holprig, irgendwie unreif, ähnlich wie Nicolas Cages Figur. Ein Moment ist exemplarisch für den gesamten Film. Eine Figur wird damit vorgestellt, dass sie ein Kaninchen mit einer Handgranate sprengt. Das ist vollkommen übertrieben, nicht sehr anspruchsvoll und irgendwie kindisch. Gleichzeitig aber auch verdammt cool und witzig. Auf ganz abstruse Weise liebenswert. Und so bin ich hier bei dem Lord. Das ist genau meine Meinung.
Das ist, zum Glück gibt es verschiedene davon.
Ja. Aber gut. 50-50, was soll ich sagen?
Ja, aber ist doch okay.
Gut. Aber das ist so ein Film wie Arizona Junior, auch ein bisschen spaltet, ist auch klar. Also, es ist jetzt nicht ein Film, wo alle gleichermaßen sagen, überragend, so wie bei Episode 8 oder so.
Oh, jetzt wird er wieder salty.
Das ist halt, also bei fast jedem Coen Brothers gibt es Leute, die auch damit nicht so richtig was anfangen können.
Ja, ich meine, ich muss ja auch sagen, ich habe damals, wie hieß der?
Lady Killers.
Nee, Lady Killers, da kann ich ja schon das Original. Deswegen wusste ich, worauf ich mich einlasse und beziehungsweise fand ich das in Ordnung, was die Coens daraus machen, aber es war jetzt halt nicht mehr so stark wie das Original. Aber wie hieß der mit dem Lehrer, der wirklich von einer Scheiße in die nächste geritten wird? Simple Man? Ich glaube, ja.
Ach,
mit dem,
ja,
Michael,
ja,
mit dem Michael Stuhlbarg.
Ja, der in den 50ern spielt, 60ern.
Ja, genau. Ich meine schon, dass Simple Man.
Ja, irgendwie so. Ja,
und da dachte ich halt auch so, das war auch so, das war einer der ersten Coen-Filme und hier auch noch der Film Verlockende Falten.
A Serious Man.
Serious Man, Serious Man. Und wie hieß dieses Scheidungsdrama mit George Clooney und Catherine Zeta-Jones? Scheidungsdrama, aber diese Scheidungsklamotte. Ein unschlagbares Team.
Nicht Clueless.
Wo sie beide Anwälte sind?
Ja, oder eine Härteprüfung oder irgendwie sowas. Oh Mist, verdammt, Mann.
Den fand ich auch nicht so gut.
Also, da sind schon immer mal Filme dabei, wo selbst ich so sage, ja, bei aller Liebe für die ganzen.
Cruel Intentions war
es. Für die ganzen. Jetzt guck doch eben schnell nach.
Ja, ich guck ja schon.
Aber wo?
Gibt doch einfach ein unmöglicher Härtefall.
Ein unmöglicher Härtefall, habe ich doch gesagt. Härtefall. Egal.
Intolerable Cruelty, deshalb, siehst du? Cruelty.
Okay, und der andere hieß Serious Man.
Ja.
Ja. Simple Man war was anderes, glaube ich. Das war mit.
Also es gibt ganz viele, auch Oh Brother Where Art Thou zum Beispiel.
Fand ich groß.
Ja, weiß nicht, hat mich die zum Beispiel nicht so gecatcht, habe ich damals im Kino gesehen.
Ja, ich muss sagen, ich mag mehr
dieses. So Hit and Miss bei
Kong. Ja, aber ich mag mehr so dieses Skurrile bei denen. Ja, also wenn du so eine, wenn du so Parallelwelten da irgendwie gezeigt bekommst, wie jetzt halt von mir aus auch schon bei Arizona Junior der Fall, dass der Fall ist. Aber halt sowas wie Hatzacker und Big Lebowski. Und da hat man ja nie das Gefühl, das spielt in der realen Welt, sondern das ist eine Welt, die irgendwie viel cooler ist als die eigene. Und deswegen, ich mag das, dieses Skurrile, dieses nicht ganz so Greifbare. Aber ich verstehe halt auch, dass man das, oder beziehungsweise manchmal komme ich da auch an meine Grenzen, wenn ich sowas habe wie halt eben Serious Man, wo ich nicht genau wusste, ist der Film jetzt lustig? Oder hier, The Man Who Wasn't There, zum Beispiel mit dem Friseur. Da war ich auch lange am Rätseln. Ist es jetzt, soll es jetzt wirklich komisch sein? Soll es bitter komisch sein? Oder also mit welcher Emotion soll ich aus diesem Film rausgehen? Oder aus diesem Film? Und war nie so ganz sicher. Und irgendwann habe ich es aber dann für mich einfach als, es sind halt die Coens abgehakt. So, ne? Also das ist halt einfach deren Art und Weise, dass es eben vielleicht nicht immer so ganz ausgespielt ist, nicht so ganz greifbar ist, sondern irgendwo dazwischen wandelt. Es ist irgendwie greifbar, aber irgendwie dann auch nicht.
Ja.
Ich meine, hast du Thank You for Burning? Nee, doch, hieß er so?
Burn After Reading?
Burn After Reading.
Okay.
Burn After Reading.
Den fand ich zum Beispiel super.
Thank You for Smoking, hieß er. Aber bei Thank You for Burning, geil. bei Burn After Reading zum Beispiel, da war ich auch überrascht. Da siehst du halt Brad Pitt, den Humblemann, so, ne, der die ganze Zeit irgendwie eine Doofheit von der, nach der anderen von sich gibt. Und dann aber plötzlich kommt dann J.K. Simmons und hackt da einen mit der Axt kaputt, so.
Ja gut, das ist ja auch so ein bisschen dieses Tarantino-mäßige, so Humor und Gewalt ist ja schon auch, finde ich, bei Coen Brothers ein, wenn ja nicht umsonst immer so in einem Atemzug genannt, finde ich.
Ja, ich sehe schon immer noch Unterschiede zwischen denen.
Ja, aber es ist einfach so, Humor und Gewalt ist auch seit jeher ein Thema bei den Coen Brothers. Also,
stimmt auch so, wieder, ja. Ja.
Aber es ist ein bisschen weirder noch als Tarantino. Also finde ich auch. Und deshalb sage ich auch Hit and Miss. Also ich finde auch nicht alles geil von denen. Ich habe so ganz, also es gibt Filme, die feiere ich halt mega. Auch hier, mein Gott, Namen, Alter. Wie heißt
Miller's Crossing?
Anton Chigurh, wie heißt er?
Achso, No Country for Old Men.
No Country for Old Men. Den ist zum Beispiel einer meiner Lieblings-Coen Brothers. Aber es gibt auch Filme, mit denen ich halt auch überhaupt nichts anfangen kann. Zum Beispiel The Man Who Wasn't There fand ich stinklangweilig. Oh Brother, Where Art Thou? Konnte ich nicht viel anfangen. Lady Killers fand ich schwach. Also es gibt, das ist so Hit and Miss bei mir. Ja. Aber ich bin ja auch, ich mag ja auch so nicht so Filme, wo ich nichts checke. Das mag ich einfach nicht.
Aber das mag ich auch nicht. Mag das irgendjemand? Sagt irgendjemand, ja, geil, ich fühle mich jetzt richtig
dumm? Ja, das Problem ist ja die Unterschiede. Manche checken ja auch einfach viel mehr.
So, also aber das schränkt ja nur deine Auswahl ein. Aber dann kannst du doch trotzdem. Ja,
aber dennoch ist es schon, finde ich, auch ein Reiz, dass du am Ende eines Films vielleicht nicht alles weißt, aber trotzdem fasziniert warst oder
irgendwie das wissen willst. Auch.
Ja, natürlich.
Oder verstehen willst du. Also, das finde ich ja die große Kunst. Ich kann einem auch 20.000 Fragezeichen entgegenschmeißen und sagen, hier,
es gibt auch Filme, die da gibt es für mich nichts zu verstehen. Also zum Beispiel Gaspar Noé-Filme, so, wo die dann vielleicht eher über ein audiovisuelles Ding oder so funktionieren. Wie heißt der, den ich so mag?
Climax? Nee, Enter the Void.
Enter the Void, da könnte ich dir jetzt auch nicht genau erklären, was hier eigentlich vonstatten geht, aber der ist so faszinierend und er zieht mich so in seinen Bann, dass ich daraus dann wieder was ziehen kann. Aber es gibt dann auch einfach Filme, die sind dann für mich langweilig und dann sind die plötzlich zu Ende und ich denke einfach nur so, okay, was war denn das jetzt? Also, und jetzt werde ich da komplett allein gelassen und soll jetzt, und dann muss ich immer online gehen und Interpretationen lesen und das ist
doch. So wie bei mir Undine fällt mir dazu ein. Aber so faszinierend und zieht mich so in seinen Bann, das sind beides Begriffe, die treffen für mich nicht auf Arizona
Junior. Ja. Um mal den Kreis zu schließen.
Um mal den Kreis zu schließen, ja. Vielen Dank, Entschuldigung, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Wollen wir schon die nächste Hausaufgabe mal aufgeben? Ich hätte ja eins.
Hast du schon eine?
Last Action Hero. Boah. Weil ich glaube, Last Action Hero könnte man noch mal, ja, wie hat Simon gesagt, so ein Second Date. Ja, also, dass man, glaube ich.
Den habe ich im Kino gesehen.
Ich habe den auch im Kino gesehen. Und ich weiß noch, damals war ich gar nicht so der Riesenfreund von diesem Film. Aber je öfter ich den gesehen habe.
Das Problem war damals, der kam zu einer Zeit, wo Schwarzenegger für eigentlich ein gewisses Genre fast schon stand. Und du warst endlich alt genug, um einen Schwarzenegger, weil der war, glaube ich, ab 12 freigegeben, um einen Schwarzenegger-Film im Kino zu sehen. Und du hast natürlich ein bisschen gehofft, dass da eher sowas anderes dabei rumkommt.
Ja. Der Hudson-Hawk-Effekt.
Ja, boah, Herzenhocker fand ich im Kino richtig geil. Da war ich, glaube ich, sogar 2 oder 3 Mal drin mit meinem Kumpel. Den habe ich komplett gefeiert. Ja, aber da war ich auch, wie alt war ich da? 10 oder 12 oder was? Ist, ja. Das ist, da sieht man das auch alles mit anderen Augen, aber ja, Last Action Hero.
Ist der mit der Spielzeugpuppe, die er kriegt?
Nee, das ist der Versprochen ist versprochen.
Ach man, ja.
Oder hast du vielleicht eine Hausaufgabe, die du mal aufgeben möchtest?
Clueless.
Du, das habe ich letztes Mal schon gesagt, als Daniel mich da so spontan nachgefragt hat. Nee, da habe ich mir jetzt keine Gedanken zugemacht.
Ach komm, machen wir Last Action Hero.
Dann machen wir Last Action Hero.
Ja, komm. Ja. Nächste Hausaufgabe, Last Action Hero. Und ich hoffe, wir werden sie etwas früher besprechen.
Den gibt's, glaube ich, auch auf Streaming. Irgendwo.
Müsste es eigentlich geben. Ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber ich hoffe, es gibt den. Und ja. So, und ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß hier bei der Sendung. Ich danke dir vielmals, dass du
vielen Dank für die Einladung
mir geholfen hast. Und ja, freue mich. No Country for Old Men, den können wir dann auch mal gucken. Da kannst du mal vielleicht so ein abwägen, ob das so, finde ich, die beiden Extreme, glaube ich.
Okay.
Also es gibt ihn bei Sky Go, es gibt ihn allerdings käuflich bei Amazon. Punkt. Und ja, bei noch diversen anderen, Max, Dome, aber überall nur zu kaufen, dann gibt's ihn tatsächlich nicht.
Aber ich sag mal so, wenn jetzt bald wieder irgendwelche größeren Titel wie Godzilla oder Mortal Kombat auf Sky kommen, ist es vielleicht auch eine kleinere Hürde. Ja. Wenn, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, nehmt mich nicht für voll, ich habe keine Ahnung. Aber die Vergangenheit hat natürlich ein bisschen was anderes gezeigt. Ja, der wurden halt die Filme auf Ding Sky gebracht, obwohl es hieß, ja, die sollen eigentlich ins Kino kommen, also man weiß es nicht. Das ändert sich ja auch sekündlich. So, vielen Dank. Vielen Dank, Eddie.
Danke. Gerne.
Ja. Vielen Dank euch da draußen. Wir sehen uns, ja, am Samstag zur großen Zugzwang-Finalshow.
Ja, das große Finale. Und danach im Anschluss
Dosenbeats. Dosenbeats am Samstag. Wupp, wupp. Und am Sonntag gibt's dann, glaube ich, noch mal Bada Binge. Und nächste Woche gibt's auch noch mal Bada Binge, eine neue Folge. Und dann ist es schon wieder Donnerstag. Und dann haben wir schon wieder Kino Plus. Ne? Alles klar.
Frohe Ostern.
Frohe Ostern. Macht's gut.
Tschüss.
Bleibt zu Hause. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.